Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Hallo und herzlich willkommen bei Brainflix. Heute natürlich wieder mit dem Julius.
Ach, das bin ja ich. Hallo. Ja, und der Christiane.
Hallo, danke, dass du mich auch noch vorstellst. Ja, da sind wir wieder und heute haben wir eine Folge für euch, wo es um das weiße Rauschen und damit verbunden natürlich um die Schizophrenie gehen wird.
Genau, so ist es. Ja, bevor wir aber dazu kommen, hat Christiane euch noch etwas an Feedback mitzuteilen.
Ja, über die letzten Wochen hat sich einiges an Feedback angesammelt und das will ich jetzt einfach mal in einem Abwasch hier euch präsentieren und du kannst natürlich auch ein bisschen deinen Senf dazu geben, ne?
Ja, mache ich doch gerne.
Also, der Benjamin hat geschrieben zur Folge mit Aviator und besser geht's nicht folgendes. Hallo ihr beiden, wieder eine sehr erhellende und unterhaltsame Episode. Vielen Dank euch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Ausführungen von Christiane fühlen sich nicht wie Monologisieren an, auch wenn ein bisschen mehr Diskussionsfreude sicher noch eine Weiterentwicklung wäre. Vielleicht könnt ihr in diese Richtung weiterdenken, wenn ihr das Format etwas feinjustieren möchtet. Davon losgelöst freue ich mich sehr auf die nächste Folge.
Erstmal vielen Dank. Und da bin ich ja erstmal beruhigt.
Ja, ich auch. Ich versuche dich immer ein bisschen so einzuspannen und mal gucken, wie das heute so klappen wird.
Ja, aber es kommt ja immer aufs Thema an und wenn ich da auch gut mit connecten kann, ja, dann rede ich ja auch gern dazu.
Ja,
also
das
die letzte Folge, da habe ich ja auch gerne meinen Senf dazu beigetragen.
Ja, da ging es ja um Schönheit, da
ja,
kannst
und,
du
hey,
auch mitsprechen
da
als schöner
Ahnung
Mensch,
von.
Ne?
Genau, da habe ich schon einiges an Erfahrung.
Okay, ja, danke Benjamin. Der Flo schrieb zur Folge mit Call Me By Your Name. Also erstmal ganz kurz, was er da sagt, er stimmt dir zu deiner Interpretation des Endes. Ganz kurz, Leute, die diesen Film nicht gesehen haben und vielleicht nicht gespoilert werden wollen, wobei so ein Mega-Spoiler ist es jetzt nicht. Mhm. Aber wer wirklich nichts zum Film wissen möchte, der ja, sollte jetzt ein paar Minuten weiter scrollen. Auf jeden Fall, der Flo meinte auch, so wie du, dass der Monolog des Vaters am Ende darauf hindeutet, dass er selber auch homosexuell ist und das nie so richtig ausleben konnte. Mhm. Flo schreibt, dass er sagt, also der Vater sagt, wo er aufwuchs, würden die meisten Leute hoffen, dass die ganze Sache vergeht und beten, dass ihr Sohn wieder auf die Füße fällt. Aber er sei nicht so ein Vater. Und er erwähnt, dass er zwar nah dran war, aber nie das hatte, was die beiden hatten. Dazu noch der Kommentar, dass seine Frau wohl eher nichts davon weiß. Das sind einige ziemlich stimmige Indizien, finde ich, die in eine Richtung weisen. Hinzu kommt die offen liberale Einstellung des Vaters zur Homosexualität, die auch beim Umgang mit dem befreundeten Männerpaar zu sehen ist, das einmal zum Essen zu Besuch ist.
Ja, sehe ich so ähnlich und habe ich auch so beobachtet. Also es gab einige Szenen, die das auch wirklich, die da drauf hingedeutet haben, also zumindest meiner Interpretation nach.
Ja, ich sehe auch diese Indizien, also ich sehe, dass man das wirklich eindeutig so interpretieren kann, aber ich bleibe trotzdem bei meinem Standpunkt, dass ich das als quasi Moral, die wir daraus lernen, ein bisschen zu plump finde. Also ich finde eben das Gute an dem Film ist, dass es eben nicht den Fakt der Homosexualität in den Vordergrund rückt, sondern den Fakt, dass die halt unglaublich ineinander verliebt sind.
Ja.
Und deswegen habe ich das halt auch als das angesehen, worüber der Vater am Ende redet. Also ich finde, man kann das auf zweierlei Arten lesen und ich glaube, beide Arten sind völlig legitim, aber ich neige halt eher zu der anderen Interpretation.
Mhm. Okay.
Der Flo schrieb außerdem zu Arrival folgendes. Hier fehlte mir am Ende eine meines Erachtens ziemlich offensichtliche Kritik. Luises Entscheidung, das ist natürlich jetzt auch wieder ein mega Spoiler, ja? Also wer Arrival noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt nochmal ein bisschen weiter scrollen. Also nochmal. Hier fehlte mir am Ende eine meines Erachtens ziemlich offensichtliche Kritik. Luises Entscheidung, ein Kind zu bekommen, erschien mir mit ihrem Wissen reichlich egoistisch. Denn dieses Kind wird ein kurzes Leben mit einem angst- und leidvollen Ende haben. Das hätte sie ihrer Tochter ersparen können, indem sie sich dagegen entscheidet, sie zu bekommen. Was sagst du dazu?
Ja, verständlich. Ich kann das schon verstehen. Bin aber auch der Ansicht, das ist ja immer so das Ding bei solchen Geschichten, wo schon naja, da stellt sich auch wieder die Frage, ist das jetzt Schicksal, ne? Also kann man das überhaupt noch ändern, ne? ja, inwiefern hat sie da noch überhaupt die Gewalt darüber?
Ja, so ein bisschen wie auch bei Zeitreisefilmen.
Genau,
ne? Ja.
Genau, das meinte ich auch damit. Wir haben ja auch schon eine Special-Folge gehabt, da haben wir das auch so ähnlich diskutiert. Also, was hat man da überhaupt noch für eine Entscheidungsgewalt? Und ich denke mal, das ist auch so bei ihr so, dass sie das eigentlich, also es ist ja schon geschehen, also darum kann sie es ja gar nicht mehr ändern. Und darum, ich denke mal, es wäre ganz anders verlaufen, wenn sie eh die Entscheidung nicht getroffen hätte. Also ich finde halt, die Entscheidung steht schon fest.
Ja, das ist halt auch wieder so dieses Paradox, ne?
Ja, genau.
Aber davon abgesehen finde ich, dass diese Frage von Flo oder der Einwand von Flo hier meines Erachtens relativ problematisch ist, weil das impliziert halt so eine Wertung darüber, was ein wertvolles Leben ist und was nicht. Und er sagt ja hier am Ende, also das, was bei mir ankommt, ist, naja, das Kind wird ein kurzes Leben haben und deswegen sollte man ihm das Leben an sich besser ersparen.
Ja.
Und das finde ich, also da würde ich definitiv nicht mitgehen.
Ja, und es gab ja auch gute Momente. Und es ist ja auch so, da stellt sich ja auch die Frage, das ist ja auch die Diskussion zum Beispiel mit behinderten Kindern. Also die kann man ja auch schon, im Bauch kann man ja schon feststellen, ob dieses Kind behindert ist oder nicht.
Oder zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ne?
Ja. Genau, ja, natürlich immer eine Wahrscheinlichkeit. Ja, und das ist ja dieselbe moralische Frage so, ne? Darf ich dann dieses Kind oder sollte ich dieses Kind austragen oder nicht? Ne, weil wann ist das Kind dann weniger wert? Ne? Wenn es so eine Behinderung hat oder eine Krankheit, wie in dem Fall, oder wenn es halt kerngesund ist. Und okay, sie hat den Vorteil, sie weiß es schon. Ne? Oder was heißt Vorteil? Das ist ja eigentlich, ob das wirklich ein Vorteil ist, sei mal dahingestellt. Aber sie weiß es schon. Und ich finde es dann trotzdem echt gut, dass sie sich dafür entscheidet. Weil vielleicht hat sie sich auch dafür entschieden, weil sie ja weiß, dass sie auch gute Momente hat mit dem Kind.
Und ja,
dass sie
auch vielleicht
Liebe empfunden hat.
Ja, ja, genau. Also das ja sowieso, aber auch, weil sie weiß, okay, das Ganze wird ein frühes Ende haben und deswegen kann ich halt mein Kind vielleicht noch mehr lieben, weil ich die Zeit mehr zu schätzen weiß oder so. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den Einwand, dass es eine egoistische Entscheidung ist, also da habe ich wirklich so meine Probleme mit. Naja, wie auch immer, ist auf jeden Fall eine interessante Kritik. So, der Lone Star 102 schrieb zu unseren beiden Science-Fiction-Folgen: Vielen Dank für die beiden Folgen, ich bin ein riesiger Fan von diesem Genre. Beim Wieder-ins-Gedächtnis-Rufen dieser Filme hat sich ein warmes Gefühl ums Herz eingestellt. Ich mag total gerne diese 50er-Jahre-Ami-Science-Fiction-Filme. Könnt ihr vielleicht mal was dazu machen? Diese haben ihren ganz eigenen naiven Charme.
Ja, da muss ich aber auch sagen, habe ich nicht so viel Erfahrung mit solchen Filmen. Also ich kenne vielleicht so ein paar Jules Verne-Verfilmungen, wie zum Beispiel Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, finde ich einen super Film. Oder wie, was wir auch besprochen haben, Die Zeitmaschine von 1960. Finde ich super Filme, ich mag den Stil, ich mag so diesen Charme, das Ganze drumherum, aber ich habe nicht viel Erfahrung. Also ich könnte da jetzt keine Top 10 aufstellen. Wie geht's dir damit?
Ja, geht mir genauso. Also ich kenne... Also bis zu dieser Folge kannte ich nicht mal den Film Die Zeitmaschine. Das ist halt irgendwie, also die Science-Fiction-Filme, die ich mag, das beginnt so ab den 80er Jahren größtenteils.
Ja.
Abgesehen von 2001, der natürlich noch ein paar Jahre vorher war. Aber so aus den 50ern kenne ich wirklich gar nichts und ich sehe da für mich nicht die Expertise, da irgendwie eine Folge drüber zu machen. Aber vielleicht in 20 Jahren.
Aber vielleicht, wie heißt der nochmal?
Lone Star 102.
Lone Star. Vielleicht Lone Star hast du ja Lust, bei uns mal mitzumachen. Und vielleicht möchtest du mit ein paar Filmen bei uns aufschlagen und deine Lieblings-50er-Jahre-Science-Fiction-Filme zum Besten geben.
Ja, gucken wir mal.
Ja.
Der Ronny, der schrieb auch zu den Zeitreisefilmen, also er möchte darauf hinweisen, dass man Filme hier am Beispiel des Films Die Zeitmaschine immer im historischen Kontext sehen muss. Er schreibt: Die Zeit, in der der Roman Die Zeitmaschine entstanden ist, war der Beginn der Kolonialisierung und Ausbeutung und Versklavung. Dazu will ich kurz einwerfen, dass das nicht der Beginn der Kolonialisierung war. Also der Roman stammt aus dem Jahr 1895 und da war die Kolonialisierung schon lange in vollem Gange.
Ja, das spielt ja auch zum Jahrhundertwechsel.
Genau, ja, also das kann man als Spätkolonialismus bezeichnen.
Ja.
Er schreibt weiterhin, bei Jules Verne sieht man in fast jedem Film Sklavenarbeit, Ausbeutung, Kolonialisierung. Das Buch, der Film, sollte nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern vielmehr oder weniger versteckt der Warnung, zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg.
Also das Letztere kann ich nachvollziehen. Wird ja auch in dem Film gezeigt oder in der Geschichte an sich. Ja. Was hast du noch dazu zu sagen?
Ja, ich meine, diese Filme, die Herzensfilmfolgen, die sind ja eher dazu da, Filme kurz vorzustellen und da gehen wir einfach nicht so sehr ins Detail. Das hätte man natürlich noch ein bisschen ausführen können, aber Ich glaube, in der Kürze der Zeit haben wir auch genug
zu sagen. Wir haben ja schon ab und zu auch so Kommentare dazu bekommen, dass wir nicht zu sehr darauf eingegangen sind. Aber das ist auch gar nicht unser Anspruch.
In diesen Folgen, genau.
Genau, in dieser Reihe. Das sind ja dann eher unsere regulären Folgen, wie jetzt zum Beispiel, dass wir dann eher auf die Filme eingehen und das auch ein bisschen versuchen zu interpretieren. Obwohl wir interpretieren ja auch nicht so sehr. Aber dass wir dann etwas näher drauf eingehen auf bestimmte Aspekte. Genau, aber ja, trotzdem danke für diesen Kommentar. Mhm. Und auch für alle weiteren zukünftigen schon mal. Schreibt auf jeden Fall fleißig weiter.
Ja, Moment, wir sind noch nicht durch.
Achso, du hast noch,
da kommen noch zwei.
Okay, gut.
Der King Sirus schrieb zu The Neon Demon. Ich wollte eigentlich euch nur mal den Tipp geben, euch die Interpretation des YouTubers Foundflix zu dem Film anzuschauen. Der Link ist auch in unseren Kommentaren. Mhm. Er ist an den Film wie an einen klassischen Horrorfilm herangegangen und hat daher eine Interpretation in Richtung Hexen und Hexenritus vorgenommen. Dadurch hatte er auch eine für sich mögliche Antwort gefunden, was die seltsame Blutungsszene darstellen sollte, mit der ihr beide nichts anzufangen wusstet. Ich finde vor allem aber, dass sich eure Betrachtung des Films mit seiner sehr gut ergänzt.
Hm, okay.
Ja, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, weil der Kommentar kam auch relativ kurzfristig, aber das mache ich auf jeden Fall noch.
Ja, das werde ich dann sicherlich auch mal machen, genau.
Und schließlich der Lone Star 102 schrieb noch zu unserer LGBTQ-Filmfolge. Vielen Dank für diese wirklich interessante Folge. Ich habe da noch einen kleinen interessanten Film, der hierzu gut passen könnte. Und zwar Anders als du und ich, Paragraph 175. Der ist aus dem Jahr 1957 von Veit Harlan. Besonders spannend, wenn man sich seine Produktionsbedingungen und auch anschaut, wer diesen Film eigentlich gedreht hat. Ich würde mal sagen, niemand, der sich ansonsten durch LGBTQ-Film-Themen hervorgetan hat. Ja, sagt mir überhaupt nichts, der Film. Habe ich noch nie gehört. Muss ich mal gucken, ob das was für mich ist. Aber vielen Dank für den Tipp.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich frage mich, ob man den überhaupt irgendwo sehen kann.
Ja, das ist ja sowieso immer die Frage, ne?
Ja, genau.
Gerade bei solch älteren Filmen. Ja, so viel zum Feedback. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über Kommentare, egal ob auf dem Blog oder über Twitter. Schreibt uns gern. Dann kommen wir mal zu unserer nächsten Rubrik, nämlich, was haben wir denn zuletzt gesehen?
Ja, Christiane, was hast du denn zuletzt gesehen?
Ja, wir waren im Kino und wir haben zusammen Once Upon a Time in Hollywood angeschaut, der neue Film von Quentin Tarantino.
Genau, und dein Feedback nach dem Film war ja nicht sehr positiv.
Ja, ich habe dir gesagt, ich will eigentlich gar nicht so viel darüber reden, weil ich dir den Film nicht versauen will.
Ja. Ein bisschen hast du es dann getan, obwohl, du hast es mir jetzt nicht so sehr versaut. Also nur jetzt vielleicht den Abend an sich, weil ich dann einfach nicht davon so abschwärmen konnte, wie ich das gerne getan hätte. Aber ich kann dich ja zu nichts zwingen. Also ich kann natürlich das nicht so ganz nachvollziehen, deine Kritik.
Ja, wie fandest du den denn? Du bist ja zugegebenermaßen Tarantino-Fan.
Ja, ich bin ein ziemlich großer Tarantino-Fan. Also eigentlich Tarantino hat so meine Filmleidenschaft so geweckt mit 18 Jahren. Und habe schon, den Großteil seiner Filme schon wirklich zigfach geschaut. Ich habe auch noch mal so einen Marathon vor dem Kinobesuch gemacht, weil ich mich dann so
mental drauf einstellen.
Genau, so einstimmen wollte. Und das hat den auch so ein bisschen gut getan, weil man sehr viele Querverweise, also in seinem Film, das ist ja eine ganze Ansammlung an Querverweisen, wenn man Tarantino-Filme kennt. Und natürlich zitiert er sich auch gerne selbst. Und er hat ja eigentlich quasi auch so ein eigenes Universum geschaffen. Und dadurch macht das noch viel mehr Spaß. Also wenn man sich mit seiner Filmografie beschäftigt hat und mit der Person an sich, kann man noch viel mehr mitnehmen, als wenn man einfach nur oberflächlich Tarantino kennt und sein Werk. Ja, und darum hat der Film für mich einfach, der hat mir so viel Spaß gemacht. Beim ersten Mal vielleicht noch nicht so sehr, weil ich da auch, ich bin da immer so angespannt bei jedem neuen Tarantino-Film, weil ich mir denke, Mann, gefällt der mir jetzt? Und finde ich das jetzt wirklich so gut? Da konnte ich mich gar nicht so richtig entspannen so dabei. Aber beim zweiten Mal schauen, und da kommt noch dazu, ich habe den synchronisiert geschaut beim ersten Mal. War jetzt auch nicht so förderlich. Aber jetzt beim zweiten Mal schauen, da haben wir den auch im Original geschaut und da konnte ich auch viel entspannter jetzt rangehen, weil ich genau wusste, wie der aufgebaut ist, wann welche Szene kommt. Und mir ist dann auch aufgefallen während des Sehens, dass ich mich dann so auf jede, auf so gewisse Szenen schon gefreut habe. So. Dass ich schon so da, jetzt kommt das. Cool. So, und Und natürlich habe ich noch so gewartet, wie so das Publikum darauf reagiert. Ja, der Großteil war schon sehr amüsiert, du neben mir irgendwie nicht so.
Ja.
Und darüber habe ich dann schon so, ach nee, jetzt findest du bestimmt wieder nicht so toll. Und hat sich ja dann auch bewahrheitet. Aber ich habe wirklich, also ich selbst habe innerlich gefeiert.
Ja, mir ging es da leider ganz anders. Also um mal kurz ein bisschen meine Kritik hier loszuwerden. Ja, ich kann mich vielen Kritikern nur anschließen, dass ich den Film zu lang und zu langweilig fand. Also viele Szenen hätte man deutlich knackiger schneiden können.
Ja.
Du hast ja auch gesagt, natürlich hat Tarantino so einen gewissen Erzählstil, aber ich fand wirklich so, dass manches wirklich überhaupt nicht irgendwie die Handlung vorangetrieben hat und ja, irgendwelche, weiß nicht, Pferdeausritte, die man auch komplett hätte streichen können beispielsweise. So. Dann fand ich den Film überhaupt nicht lustig. Also es hat überhaupt nicht meinen Humor getroffen. Also selbst, also wie soll ich das sagen? Ich habe mich manchmal dazu gezwungen gefühlt, jetzt lachen zu müssen. Zum Beispiel bei der Bruce Lee-Szene. Mhm. Und das ist halt sowieso was, wo ich nicht gut, also ich springe da nicht drauf an. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier irgendwas lustig finden oder das ist jetzt irgendwie so gemacht, damit ich lache, dann finde ich das nicht lustig meistens. Also ich hab sowieso einen komischen Humor, glaube ich. Ich lache mehr über die Art, wie Menschen Dinge sagen und weniger über die Dinge, die sie tatsächlich sagen.
Mhm.
Und bei Tarantino geht es ja sehr oft darum, was die Leute sagen und so.
Ja, es ist nun mal sehr dialoglastig.
Ja, und das, also da hat der Humor, also generell, ich finde Tarantino-Filme halt selten lustig so. Also mein Lieblingsfilm ist halt irgendwie auch Django, der halt am dramatischsten ist, finde ich.
Mhm.
Also weil es einfach so um Ungerechtigkeit und Sklaverei und so weiter geht, das berührt mich halt irgendwie so mit am meisten. Deswegen mag ich den auch mit am meisten, Inglourious Basterds auch, weil der hat auch also der Einstieg ist natürlich, der ist perfekt. Da will ich jetzt auch nichts dran kritisieren so.
Ja.
Aber das ist halt auch ein Film, der bei mir nicht auf der Humorebene funktioniert, sondern eher so dramaturgisch, sage ich mal. So, also insofern habe ich kein einziges Mal gelacht während des Films. Ich habe einmal geschmunzelt, ich weiß aber nicht mal an welcher Stelle. So, und dann muss ich wirklich sagen, und ich habe heute den Podcast von den Abspannguckern gehört, die sich ja direkt nach dem Film immer unterhalten über den Film.
Ja.
Und da war ich sehr froh, dass die auch meiner Meinung waren, zumindest einer von den Leuten dort, dem das nämlich auch aufgefallen ist, dass du andauernd irgendwelche Füße im Bild siehst.
Ja, aber das ist ja, wenn man Tarantino kennt, weiß man ja, dass er ein bekennender Fußfetischist ist.
Ja, Julius, das weiß ich auch. Aber ich finde, das ist keine Entschuldigung, weil ich finde das in diesem Film wirklich penetrant. Also klar, man hat das in anderen Filmen auch schon gesehen, aber nicht so massiv wie in diesem Film, wo wirklich jede weibliche Person ihre nackten Füße in die Kamera streckt. Das fand ich wirklich sehr nervig, weil wenn man da einmal drauf achtet, dann siehst du es halt andauernd, dann denkst du so, ich kann den Tarantino hinter mir geifernd stehen fühlen, der irgendwie jetzt gerade, naja, was auch immer da mit ihm geschieht, wenn er das sieht.
Ja.
Ne, aber
kam ihn auch sehr gelegen mit den Hippies.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich schon sehr bedenklich, weil ich finde, das ist auch eine Art der Objektifizierung. Das heißt, die Frauenfiguren, die eben ihre Füße in die Kamera halten müssen, werden automatisch auch abgewertet, indem er da so seine Fetischfantasien drauf projiziert. Das finde ich sehr schade. Das hat der Film eigentlich überhaupt nicht nötig. Ja, das hat mir schon ein bisschen sauer aufgestoßen. Alles in allem muss ich sagen, das Schauspiel hat mir gefallen, die Art der Inszenierung hat mir gefallen. Also das hat schon irgendwie diese Atmosphäre sehr gut eingefangen und so weiter. Mhm. Deswegen habe ich den jetzt auch nicht irgendwie katastrophal bewertet. Aber alles in allem würde ich sagen, ist ein Film, den ich mir nicht nochmal angucken werde.
Okay. Ja, mir geht es da genau anders. Also ich glaube, ich werde den noch ein paar Mal schauen.
Ja, sei dir doch gegönnt.
Ja. Gut, einen weiteren Film.
Ja, Bad Romance. Nee, True Romance. Was ist denn? Ach nee, ich weiß gerade bei Lady Gaga.
Genau, True Romance haben wir uns angeschaut. Ich habe mir den angeschaut, weil auch, das ist so einer der wenigen Filme, die ich noch nicht angeschaut habe, die von Tarantino sind. Also man muss dazu sagen, dieser Film ist nicht direkt von Tarantino gedreht. Also den hat Tony Scott gedreht, also der verstorbene Bruder von Ridley Scott.
Also mit gedreht meinst du jetzt Regie geführt?
Genau,
ne?
Regie geführt. Und er hat das Grundlage für seinen Film, hat er halt das Drehbuch von Tarantino genommen, was er damals geschrieben hat in frühen Jahren. Und man merkt halt, dass es noch aus den frühen Jahren von Tarantino ist, denn dieses Drehbuch wirkt noch recht, ja, wie soll ich sagen?
Unausgereift.
Unausgereift, genau. Ja, und auch die Inszenierung von Tony Scott hat mich halt sehr genervt. Also Kameraführung fand ich nicht gut. Da hast du ja auch gesagt, fandst du nicht gut.
Ja, ich habe dir schon beim Angucken gesagt, so, dass ich lange nicht mehr so einen hässlichen Film gesehen habe. Also das Kamerabild, die Komposition des Bildes und so, fand ich so hässlich. Also wirklich, das war einfach so draufgehalten, so ohne drüber nachzudenken, wie das aussieht. Manchmal waren irgendwelche Köpfe abgeschnitten und dann hat der Kameramann gemerkt, oh, hier ist irgendwas abgeschnitten, dann ist er so ein bisschen hochgegangen mit der Kamera. Also es wirkte alles so, so unreflektiert irgendwie.
Ja. Ja,
und die Ausleuchtung auch. Also manchmal hat man echt nichts erkannt so. Also ganz, ganz merkwürdig. Das hat halt irgendwie den ganzen Film so abgewertet. Das hat irgendwie so einen B-Movie-Charme hervorgerufen.
Obwohl die Namen ja was ganz anderes vermuten lassen.
Ja.
Also der Cast ist ja wirklich hochkarätig besetzt. Das ist ja, also da spielt Gary Oldman zum Beispiel mit Brad Pitt, dann zum Beispiel Dennis Hopper und die Hauptrollen sind besetzt von Christian Slater und Patricia Arquette. Und ja, also keiner der Schauspieler hat mich irgendwie
überzeugt. Ja, ja.
Obwohl das ja gute Schauspieler sind. Aber
Brad Pitt wurde völlig verheizt.
Ja, also wirklich. Der spielt da irgend so einen Kiffer und naja, den hätten sie auch weglassen können.
Der war halt vielleicht 3 Minuten zu sehen im Film.
Ja,
so.
Genau.
Und er hatte auch nicht viel zu sagen.
Und das war bei vielen anderen Nebendarstellern genauso. Also die wirklich große Namen haben, aber die wurden einfach mal kurz gezeigt und das war's. Nicht so gut. Und Christian Slater fand ich auch so, der war so überdreht und man hat auch gar nicht so richtig nachvollziehen können, warum er das jetzt so tut, warum er überhaupt dann sich so wandelt.
Ja, also die Charakterentwicklung, die war viel zu schnell, also viel zu plötzlich wurde er plötzlich so ein Gewaltenmonster, also habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
Ja, und von Patricia Arquettes Rolle hat mich auch nicht sehr überzeugt. Also
wahrscheinlich sollte es auch alles eine Satire sein. Man soll es nicht so ernst nehmen, aber andererseits muss es halt trotzdem nachvollziehbar sein, finde ich. Und das fand ich, nicht der Fall.
Und der Soundtrack, also als ich so gelesen habe, Hans Zimmer hat die Musik komponiert, dachte ich mir, jo, kann ja nur gut werden. Aber irgendwie war genau das Gegenteil der Fall. Und das Komische ist ja so, bei den Wertungen, die ich mir dann noch so durchgelesen habe, haben total viele den Soundtrack gelobt. Und ich konnte es nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht.
Also ich finde auch so, True Romance ist jetzt so einer der Filme, ich kann nicht verstehen, warum der so gut bewertet wird.
Ist vielleicht auch viel Nostalgie mit dabei. Also der Soundtrack, A, fand ich den unpassend und B, ist der halt super repetitiv. Ne?
Ja.
Du hast halt dieses eine Thema, was sich andauernd wiederholt und man kann es halt irgendwann einfach nicht mehr hören.
Ja, es hört sich an wie so, als ob Hans Zimmer einfach auf ein Xylophon so ein bisschen.
Ja, wie so ein Musikspiel, was man Kindern so aufdreht. Das hat doch einen Namen. Jetzt fällt mir der Name davon nicht ein.
So eine Spieluhr.
Ja, eine Spieluhr. Danke.
Ja, das stimmt. Oder ja, als ob der einfach mal so kurz auf dem Xylophon auf so ein paar, wie heißen die Dinger da?
Wir haben echt Wortfindung.
Ihr wisst doch, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Ich fand den einfach nur enttäuschend, obwohl ich mir so viel davon versprochen habe. Okay, aber kann man nichts machen.
Tja, ich habe dafür noch einen guten Film gesehen und zwar Sorry to Bother You,
ja,
weil bei Enough Talk wurde der besprochen in der aktuellen Folge und ich weiß nicht mehr, welcher von beiden den besprochen hat oder ob, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das so überzeugt, den jetzt sofort angucken zu müssen, dass ich das getan habe und ich habe es mit keiner Minute bereut. Das ist so ein geiler Film, ehrlich. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine leichtfüßige, satirische, tiefschwarze Komödie auf den amerikanischen Traum mit ganz viel Kritik an Rassismus, an Alltagsrassismus, mit feministischen Botschaften. Also der hat irgendwie alles, was irgendwie gerade notwendig ist, finde ich.
Ist das nicht sogar ein Debütfilm von jemandem?
Ach, da fragst du, sowas weiß ich doch nie.
Ja, okay.
Keine Ahnung.
Ein bisschen Trivia reinbringen.
Aber. Sorry, kann ich dir nicht bieten. Ja, da hat auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, den kannte ich aber aus Get Out, da hat der eine Nebenrolle gehabt.
Ach so, der Typ, der dann immer gesagt hat, naja, das sind bestimmt voll die Rassisten und so. Oder irgendwas.
Nein, nicht der beste Freund.
Ach so, ich dachte.
Das war einer auf der Gartenparty, der sozusagen schon.
Ach so.
Ne?
War das der Gärtner oder?
Nein, so ein junger Typ. Da war doch ein so ein junger Typ.
Ich dachte, du meinst jetzt den Schwarzen oder so.
Ich meine auch einen Schwarzen, ja. Ist ja auch egal, guck dir den einfach an, du weißt, wen ich meine.
Okay.
Ja, der hat auf jeden Fall die Hauptrolle gespielt und das hat er wirklich super gemacht. Es geht ja um einen Typen, der im Callcenter arbeitet und er redet halt so, wie er redet am Anfang. Also man muss den halt im Original gucken. Ne? Ich glaube, synchronisiert funktioniert er nicht.
Ja.
Und ihm wird dann halt gesagt, so von einem anderen schwarzen Typen, der dort auch arbeitet, pass mal auf, so wie du redest, das funktioniert nicht. Du willst doch hier irgendwie der Powercaller werden. Hm. Dazu musst du dir eine weiße Stimme aneignen. Und das macht er dann auch. Und dazu wird aber nicht seine eigene Stimme genutzt, sondern die von, oh Gott, der Typ von Arrested Development, der Tobias. Der Typ ja. spricht dann die weiße Stimme von ihm.
Aber jetzt nur im Film oder auch, also hat er das dann nur so übersynchronisiert? Oder
ja,
ist
ja, übersynchronisiert, genau.
Ach so, okay.
Ja, der bewegt seine Lippen dann dazu.
Ah, okay.
Und das ist so witzig, wirklich, das ist so witzig.
Aber im Film wird das so gemacht, als ob der da wirklich seine Stimme jetzt verstellt oder was?
Ja,
ach
genau.
So. Und woher weißt du, dass der Tobias war, dieser Darsteller?
A, weil die das im Podcast gesagt haben und B, ist es, du kennst, also ich habe ja Arrested Development im Original geguckt und ich kenne diese Stimme einfach.
Ah, okay.
Ja, es ist einfach so witzig und dieser Film nimmt halt irgendwann eine wirklich mega strange Wendung, so, die man nie hat kommen sehen und das ist einfach unglaublich. Ach, Armie Hammer spielt noch mit, der hat auch eine mega lustige Rolle. Also ich finde ihn einfach so gut.
Da machst du mir jetzt auch den Film schmackhaft.
Das ist echt die beste Komödie, die ich seit langem gesehen habe. Da kann sich Tarantino mal eine Scheibe von abschneiden.
Ach komm, das kann man doch nicht vergleichen.
Doch, das wollte ich jetzt noch sagen.
Ja, und ich sag mal so, Tarantino will ja keine Komödien machen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht doch ein bisschen.
Nein. Also eine ausschnitthaft Komödien, aber nicht reine Komödien.
Ja gut, dann ziehe ich den Vergleich zurück.
Und den Film, den du ja gerade beschreibst, also der hört sich ja wirklich an wie so eine Komödie oder eine Satire.
Ja, ist es ja auch.
Genau.
Also. Ja.
Okay.
Ja, muss
aber
man unbedingt gucken.
Da hast du mich jetzt auch neugierig gemacht.
Ja. Das freut mich.
Ja, war's das mit dem Film oder?
Ja, das war's. Dann können wir jetzt mal zur Filmbesprechung kommen.
Yay.
Wir haben das Weiße Rauschen geguckt und du gibst uns jetzt wie immer ein paar Fakten zum Film. Mhm,
genau. Es geht diesmal um den Film Das Weiße Rauschen. Das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2001. Und die Hauptdarsteller sind unter anderem Daniel Brühl, der spielt die Hauptrolle, also den Lukas. Und Daniel Brühl ist wohl in dem Cast der bekannteste mit Abstand, denn er hat auch in Filmen mitgespielt wie Goodbye Lenin und dadurch wurde er auch deutschlandweit bekannt. Und international bekannt wurde er durch den Tarantino-Film Inglourious Basterds und auch durch den Film Rush. Ja, und die zweite, eine der größeren Rollen spielt die Annabelle Lachatte. Sie spielt nämlich die Kati, also die Schwester von dem Lukas. Und sie hat in Filmen mitgespielt wie Kammerflimmern oder Unterwegs und auch in der deutschen österreichischen Serie Ärzte. Und dann gibt es noch den Jochen in dem Film. Der wird gespielt von dem Patrick Jusbik. Und er hat kleinere Nebenrollen übernommen in Filmen wie 23, Nichts ist so, wie es scheint, Die Auserwählten und Das Tagebuch der Anne Frank. Und gedreht hat den, also Regie geführt hat der Hans Weingartner. Er hat auch schon Regie geführt in Filmen wie Die fetten Jahre sind vorbei, Free Rainer oder Die Summe meiner einzelnen Teile. Die sind übrigens alle auch sehr zu empfehlen. Produziert hat den Film die Annette Pisacane. Drehbuch geschrieben hat selbst Hans Weingartner und auch Tobias Ammann. Und die Musik beigesteuert hat Marek Goldowski und Andreas Wutraschke. Und Kamera geführt hat auch der Tobias Ammann und der Matthias Schellenberg. Und für Schnitt war zuständig der Dirk Utelzhofen und auch der Andreas Wutraschke, der ja auch schon die Musik beigesteuert hat. Ja, und jetzt noch ein paar kleinere Trivias zu dem Film. Also der Film ist das Langfilm-Regiedebüt des Österreichers Hans Weingartner. Und die Idee für den Film kam Weingartner und Ammann im Rahmen eines Projektes an der Kunsthochschule für Medien in Köln, denn die beiden waren Kommilitonen. Und Weingartner hat sich vom Dogma 95 Regiestil inspirieren lassen. Also wem das nicht sagt, das ist ein Manifest, was der Lars von Trier und wie heißt nochmal der andere?
Thomas Winterberg,
danke. damals in den 90er Jahren ins Leben gerufen haben. Dieses Manifest besagt, mit so geringen Mitteln wie möglich einen Film zu drehen. Das bedeutet, an Originalschauplätzen zu drehen, möglichst mit
natürlichem Licht,
also auch die Musik muss in dem Film selber zu hören sein, also die darf dann nicht irgendwie eingespielt sein. natürlich auch, also Schauspieler auch in Originalsprache und so weiter, also alles ziemlich natürlich, ne? Und das sieht man dem Film auch sehr an, sehr stark an. Also hat er schon zu Teilen erreicht. Und ja, genau, dieser Film wurde auch größtenteils in Köln an Originalschauplätzen gedreht, aber auch dann später in zum Beispiel Spanien. Ja, genau. Und es gibt noch eine Anspielung an den Martin Scorsese-Film Taxi Driver. Also der wird auch selbst im Film genannt.
Hm.
Und es ist aber so eine ähnliche Szene. Also er geht auch mit einem Date in den Film, der oder möchte in den Film gehen, der nicht gerade für ein erstes Date sehr passend ist. In Taxi Driver war es selbst ein Pornofilm. Und hier in dem Film ist es halt Taxi Driver.
Hm.
Und beide Dates, naja,
verlaufen halt ähnlich katastrophal.
Genau, das stimmt. Genau, der Film wurde auch für mehrere deutsche Preise nominiert und auch ausgezeichnet. Unter anderem hat Daniel Brühl den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller gewonnen, sowie auch den New Faces Award und den Bayerischen Filmpreis. Der Regisseur Hans Weingartner wurde selbst auch für den Deutschen Filmpreis nominiert, als bester Regisseur hat den aber nicht gewonnen. Ja, das war's zu den Fakten und jetzt geht's weiter zur Filmbesprechung.
Mhm. Ja, ich glaube, bei diesem Film macht es nicht so viel Sinn, den chronologisch von Anfang bis Ende einfach durchzusprechen, weil ganz ehrlich, so viel passiert jetzt nicht, weil der Fokus auf Lukas liegt und auf seiner Entwicklung, also seiner Manifestation der psychischen Störung, die er entwickelt im Laufe des Filmes. Und ich glaube, das reicht, wenn wir exemplarisch so ein paar Szenen rausgreifen.
Genau.
Aber vielleicht kannst du ganz am Anfang mal beschreiben, wie der Lukas am Beginn des Films auf dich gewirkt hat.
Hm. Etwas, also sehr unsicher, also auch sehr schnell überlastet so. Und naja, ganz am Anfang gibt es halt eine Szene, in dem er also so ein Mädchen beobachtet im Zug und ihr dann so eine Geste entgegenbringt, naja, die sehr anstößig ist.
Ja, eine sehr vulgäre Geste.
Genau, und da dachte ich mir auch schon so, okay, was ist mit dem los? So, da würdest du auch nur so im Zug denken, was geht ab mit dem Typen?
Ja,
also
ja,
so ein bisschen weird wirkt er. Ja, und sehr unruhig die ganze Zeit. Also so sehr unstet. Und also jemanden, wo ich mir so gleich denke, naja, mit dem willst du nicht unbedingt jetzt viel zu tun haben.
Mhm. Ja, der wirkt halt irgendwie so fahrig, so viele Gedanken auch. Also als wäre er nicht wirklich mit vollem Bewusstsein in der Situation so da. Und genau, was du gesagt hast, so schnell überfordert, ne, in der Szene, wo er am Hauptbahnhof ist und darauf wartet, dass seine Schwester ihn abholt.
Ja.
Ist er halt von den ganzen Eindrücken, die dort am Kölner Hauptbahnhof auf ihn einprasseln, eben überfordert und kommt nicht so richtig damit klar.
Ja.
Genau, und er wirkt halt schon zu Beginn an so ein bisschen merkwürdig, ne? Also man sieht so gerade in der Szene im Zug, dass er irgendwie auch so eingeschränkte soziale Fähigkeiten zu haben scheint. Und das finde ich tatsächlich sehr einleuchtend und positiv, dass das so dargestellt wird. Warum, sage ich dann im Verlaufe der Sendung. Genau, warum fährt er überhaupt nach Köln? Er zieht zu seiner Schwester nach Köln, um dort ein Studium zu beginnen und ja, wird halt eben in der WG, wo sie wohnt, aufgenommen, wo sie mit ihrem Partner, dem Jochen, lebt. Und er kommt in diese Wohnung, ich finde, das ist mit die hässlichste Wohnung, die je in einem Film gezeigt wurde. Also ich würde mich da sowas von unwohl fühlen. Aber er findet das Zimmer hammergeil, wo er da reinkommt.
Ja, und das ist auch noch so ein weiterer Aspekt, also der wirkt sehr leicht zu begeistern.
Ja, ja.
Also der ist sehr begeisterungsfähig, sagt auch sofort so, ja, super, das ist super toll und ne, das reicht schon so, weil die Schwester auch sagt, ne, du kannst es ein bisschen umbauen oder so. Und er so, nö, ist total in Ordnung und du denkst dir nur so als Zuschauer, okay.
Er hat halt auch null Ausblick aus dem Fenster, weil er auf eine weiße Hauswand guckt, also wirklich total trist. Ne?
Ja.
Aber für ihn ist es das Geilste überhaupt, weil er kommt halt in die große Stadt, der kommt ja vom Land. Und
ja, aus Rabach oder so wird irgendwie gesagt, ich weiß nicht, wo das liegt, aber scheint wohl kein großer Ort zu sein.
Genau. Ja, und er versucht da aber relativ schnell zu connecten halt mit den Freunden von seiner Schwester und lernt eben auf so einer WG-Party auch eine junge Frau kennen, mit der er dann, wie gesagt, dieses Date hat, wo er in Taxi Driver gehen will. Freut sich mega darauf, ist auch, also ist es schon ein bisschen drollig so, wie er sie dann anruft und sich so freut, als sie ja sagt und so. Ja, und dann kommen sie halt zum Kino und das, also die Stimmung kippt um 180 Grad in wenigen Sekunden, weil
ja, das ist auch eine sehr unangenehme Szene. Also beim ersten Mal schauen dachte ich mir nur so, oh, okay, was geht da gerade ab so? Weil das schlägt so von einer Sekunde auf die andere so total um, die Stimmung.
Und eigentlich aufgrund einer Lappalie, ne?
Ja, genau, weil er hat sich leider im Datum geirrt. Der läuft halt etwas später, der Film, also an einem ganz anderen Tag. Und naja, will das nicht wahrhaben. Also er sagt so, naja, oder er denkt halt, naja, das macht die Verkäuferin jetzt absichtlich,
ja,
dass
ja.
sie ihn da nicht reinlässt. Sie sagt dann auch so, naja, der läuft nicht. Und dann versucht sie das ja irgendwie so umzulenken, das Gespräch. Und so, naja, möchten Sie denn eine Karte für den Film? Der läuft jetzt gerade.
Mhm.
Und er denkt dann halt, er wird da gerade verarscht und wird dann wirklich sehr, also sehr beleidigend.
Ja, ja.
Und später dann auch schon fast handgreiflich.
Ja, ja.
Also er muss dann schon von Sicherheitspersonal zurückgehalten werden.
Genau, also er bezieht halt das sofort so auf sich, ne? Also er kann das nicht anerkennen, dass er sich halt geirrt hat und dass der Film einfach nicht läuft, sondern er sagt so, die will uns den Film nicht sehen lassen. Also der empfindet das sofort als Ungerechtigkeit ihm persönlich gegenüber und sagt so, oh, ich lass mich doch nicht verarschen hier und beschimpft dann die Verkäuferin dort dementsprechend sehr stark. Und ja, natürlich ist das Date davon überhaupt nicht begeistert.
Ja, die fragt dann auch nur so, ne, was ist denn mit dir los? Und es also total eingeschüchtert wirkt sie.
Ja.
Und fängt dann auch schon, also ich weiß nicht, weint sie dann schon oder fängt, also sie ist dann schon.
Sie ist auf jeden Fall emotional aufgewühlt.
Sehr, genau. Also
kann es überhaupt nicht verstehen, was mit ihm los ist.
Und möchte dann auch einfach nur weg davon und er versteht das halt gar nicht. Also und er fängt dann auch sie zu beleidigen, weil sie dann einfach gehen. Also sie möchte natürlich gehen, das ist eine natürliche Reaktion. Ich hätte auch keine Lust mehr.
Ja, ja.
Ja, also auf jeden Fall sehr unangenehm. Und
ja, sehr unangenehm anzuschauen. Also das spielt da halt auch richtig gut, denn man nimmt ihn das so komplett ab, finde ich.
Also beim ersten Mal schauen, da war ich dann auch komplett überzeugt. Ich dachte mir, ja, oh, okay, krasse Schauspielerei so von Daniel Brühl. Und das führt er ja auch gekonnt weiter so durch.
Ja. Später nimmt er dann psychoaktive Pilze mit seiner Schwester und ihrem Freund. Also der Jochen, der ist Drogen nicht abgeneigt, ne? Der kifft halt gern zu Hause und nimmt auch andere Sachen und so weiter. Und ja, sie nehmen ihn dann mal mit. Also sie nehmen das in den Park und ist eigentlich alles so ganz cool. Und relativ schnell nimmt der Lukas dann aber Stimmen wahr. Also kommentierende Stimmen, aber auch beleidigende Stimmen. Also er hat akustische Halluzinationen. Und er fragt dann zunächst einmal seine Schwester, wann das denn aufhört, weil er attribuiert das halt auf den Drogenkonsum und glaubt, das kommt halt daher. Ja, er wird aber fortan von diesen Stimmen gequält, die nicht mehr aufhören.
Genau, am nächsten Tag haben die Stimmen immer noch nicht aufgehört und es wird halt immer schlimmer. Also es wird immer unangenehmer für ihn, weil er auch nicht weiß, woher das kommt. Und irgendwann denkt er wirklich, seine Schwester und ihren und der Jochen beleidigen ihn oder
genau,
sagen,
weil er hört ja auch
Sachen
ihre Stimmen. Ja.
Genau, also es kommen dann so Sachen wie, naja, du bist es nicht wert oder naja, wir möchten, dass du nicht mehr da bist und sowas. Also so Dinge, die sein Selbstbewusstsein sehr mindern. Und das macht ihn natürlich dann zusehends wütender.
Ja.
Und irgendwann entwickelt er auch Aggressionen seiner Schwester gegenüber und auch gegenüber dem Jochen. Und ja, irgendwann wird es halt immer schwieriger, auch für die Kathi und den Jochen, ihn da überhaupt in der Wohnung zu halten. Also er fängt auch an, sich dann nicht mehr zu waschen. Sein Zimmer sieht irgendwann aus, also das reinste Chaos herrscht da. Und ja, und die wissen natürlich nicht, was mit dem Lukas los ist. Also die wissen ja nichts davon, dass er an Schizophrenie da leiden könnte.
Ja, das weiß er ja selber auch noch nicht.
Genau, und selber weiß er es genauso wenig. Ja, und was willst du da machen? Also ich würde mich da genauso wundern, wenn ich da...
Ja, aber die kommen halt an den überhaupt nicht mehr ran, ne? Also da ist halt überhaupt keine normale Kommunikation mehr fähig. Also das, was halt vorher latent irgendwie zu sehen war, dass er soziale Einschränkungen hat, das ist halt da komplett so, ne? Also man kann nicht mehr mit ihm wirklich normal kommunizieren.
Naja, ist ja auch nur noch beleidigend und aggressiv und verkriecht sich dann zum Beispiel auch in die Dusche und duscht da stundenlang, um auch das zu übertönen, die Stimmen. Auch mit Musik, also er dreht die Musik richtig laut auf. Und natürlich haben sie da auch schon Stress mit den Nachbarn und so weiter. Also es wird halt wirklich sehr, also kaum auszuhalten für die beiden, also für die Kathi und die Jochen, den überhaupt noch da in der Wohnung zu haben.
Genau, also wir haben zum einen die akustischen Halluzinationen, dann eben soziale Isolation, weil er zieht sich ja zurück auch in sein Zimmer und halt die extremen sozialen Einschränkungen. Und was aber auch noch hinzukommt, sind Wahnvorstellungen, denn die Stimmen beleidigen ihn ja nicht nur, sondern die vermitteln die Idee, dass er überwacht wird. Also er sieht da von seinem Zimmer aus so Satellitenschüsseln auf dem Dach und sie sagen, naja, hier, Die sind dazu da, um dich zu überwachen, und er untersucht sein Zimmer dann auch nach irgendwelchen Wanzen und so weiter. Mhm. Und er baut irgendwelche Vorrichtungen, um zum einen die Stimmen zu überwachen, also um das irgendwie zu dokumentieren. Und er baut sich da zumindest, aber so habe ich das interpretiert, auch so eine Vorrichtung, um irgendwie das Überwachen zu unterbinden. So. Mhm. Also er wird da ziemlich kreativ und verliert sich so ziemlich in seinem Wahn.
Ja.
Also das wird irgendwie so der einzige Lebensinhalt, den er noch hat, also in der Situation, wo er wirklich nur noch darüber nachdenkt, wie er das unterbinden kann, dass er überwacht wird. Also er bekommt einen Verfolgungswahn. Ja, und eines Abends eskaliert das Ganze dann, denn da springt er dann aus dem Fenster.
Mhm. Ja, es ist ja auch so, dass die Stimmen ihm auch schon so gewisse Dinge gesagt haben, ne? Mhm. Also dass die auch schon ihn so dahin gedrängt haben.
Ja, ja, genau. Ja.
Also auch schon, ja, du bist nicht wert und ne, bring dich doch am liebsten um und,
ja.
Und sowas. Und ja, und dadurch entschließt er sich dann aus dem Fenster zu springen, auch weil er es nicht mehr aushält. Er möchte ja dem ein Ende setzen. Ja, und dann landet er natürlich dann im Krankenhaus. Und
genau, er kommt dann
auch die Diagnose.
Ja, er kommt in stationäre Behandlung dort und seine Schwester besucht ihn und ist sehr schockiert von seinem Anblick, weil er halt medikamentös ruhig gestellt wird und das nicht gutheißen kann und den Arzt damit konfrontiert, und der eröffnet ihr dann, dass der Lukas an Schizophrenie leidet. Mhm. Und die Szene finde ich wirklich bemerkenswert, so aus psychoedukativer Sicht, weil was die Schwester sagt, ist, dass sie glaubt, dass es eben nur eine drogeninduzierte Psychose sei, nach dem Motto, das hat doch jeder mal und das kann halt mal vorkommen, wir haben halt ein bisschen was genommen und so weiter. Und der Arzt stellt dann aber klar, nee, das ist hier nicht einfach nur was von den Drogen kommt und was von alleine wieder weggeht, sondern der Lukas hat eine paranoide Schizophrenie, und das ist eben was anderes, was ich dann später auch nochmal erläutern werde, warum man das voneinander unterscheiden muss. Genau, deswegen finde ich die Szene wirklich super. Aber sie versucht den Lukas dann trotzdem da mitzunehmen, was aber daran scheitert, dass er selber wieder in die Klinik zurückgeht.
Ja.
Irgendwann wird er dann entlassen und es scheint erstmal bergauf zu gehen, ne?
Genau, weil er auch dann Medikamente nehmen muss, um das auch, also die reduzieren diese Stimmen. Mhm. Also er sagt dann selbst auch, er hört die nur noch so ganz im Hintergrund und sehr leise. Also scheint er auf einem guten Weg der Besserung zu sein. Und naja, aber der Jochen, der kifft natürlich weiterhin und sagt ihm auch irgendwann, also irgendwann möchte er auch einer seiner Tabletten so nehmen. Und also
möchte nicht nur, er macht es einfach.
Er macht es,
ne?
Auch einfach,
ohne
genau
zu fragen so.
Und er sagt dann auch so, naja, diese Tabletten brauchst du doch eh nicht und so weiter. Und bringt ihn so auf den Trichter, die auch dann nicht weiterhin zu nehmen. Auch sagt Lukas selbst, naja, diese Tabletten machen ihn müde und ja, träge. Also er kriegt nicht mehr wirklich den Arsch hoch deswegen. Und ja, dann setzt er die Tabletten leider ab.
Ich habe mich so über den Jochen aufgeregt. Ne? Allein schon, dass er die Tablette einfach nimmt. Ich fand das so übergriffig, weil der Lukas ist ja auch so hilflos im Moment und sagt so, ja, jetzt fehlt die mir.
Ja.
Und er hat aber gleichzeitig schon den Gedanken so eingepflanzt bekommen, so eigentlich brauche ich die gar nicht.
Und ich denke mir auch so, beim Jochen, der müsste es doch besser wissen. Also der müsste doch eigentlich wissen, der hat ja den Lukas erlebt, ne? Wie der drauf ist.
Ja,
das habe ich nicht verstanden, aber okay.
Ja, und wie man sich denken kann, kommen die Symptome dann alle zurück.
Ja, also er hat dann auch zwischenzeitlich eine Arbeit gefunden, in so einer, also das sind so Schaufensterpuppen, die er restauriert, in so einer Werkstatt. Und irgendwann fangen dann auch an, diese Puppen mit ihm zu reden.
Ja.
Und also er denkt dann, diese Puppen, diese Köpfe, also sind ja sehr viele Köpfe da von diesen Puppen zu sehen. Und er denkt dann, die reden mit ihnen. Und natürlich lässt dann auch seine Leistung nach in der Arbeit. Also er fühlt sich dann immer unsicherer. Und natürlich kriegt er dann wieder Rückschläge. Und das führt dann so weit, also soll ich jetzt schon zu der Szene kommen?
Ja.
Es führt dann so weit, dass er sich dann in den Rhein, also dass
stürzt.
Er da stürzt. Also in dem Fluss, ne? Ja, und wird dann gerettet von zwei jüngeren Männern, die einer Kommune angehören. Also die reisen so durchs Land und die nehmen ihn dann mit so einem Wohnwagen nach Spanien. Und da scheint es ihnen erstmal auch ganz gut zu gehen.
Ja, da hatte ich echt so ein bisschen Sorge, dass der Film mir jetzt suggerieren will. Wenn du Schizophrenie hast, fahr doch mal in Urlaub und alles wird wieder gut.
Ja, aber es hängt wohl, glaube ich, auch einfach damit zusammen, so ein Szenenwechsel, also das ist ja einfach eine andere Umgebung. Und,
und das zeigt halt auch gut, dass diese Erkrankung phasenhaft verläuft.
Genau, aber Naja, es kommt natürlich wieder dazu, dass er dann anfängt, Stimmen zu hören. Also er wird dann auch zunehmend wieder so, kehrt er wieder in sich. Auch fängt es an, dass er so Stimmen hört. Also er denkt, die Leute sind ihm feindselig gegenüber.
Hm.
Und dementsprechend verhält er sich dann auch wieder. Also er wird dann auch aggressiver und fängt dann auch Streitereien an und ja, fällt sich den anderen gegenüber halt wieder sehr komisch. Also die sagen dann auch irgendwann, was ist mit dir los? Und ne, die wissen ja nicht, was der überhaupt hat. Ich denke mal, der hat auch nichts davon erzählt. Und ja, ich würde mich dann auch wundern, wenn dann so jemand in meiner Gruppe wäre. Also der eine sagt dann irgendwann auch so, naja, könnt ihr den nicht mal hier ein bisschen von mir nehmen, so, ne? Der versprüht hier irgendwie negative Vibes und so in der Art. Und das zeigt auch der Lukas da sehr deutlich.
Ja.
Und irgendwann macht sich diese Kommune wieder auf. Also die sind da die ganze Zeit da an diesem Strand gewesen in Spanien und dann fahren sie weiter. Es wird auch nicht gesagt, wohin. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Lukas dann sagt, naja, er möchte dort bleiben und auch, weil er sich dieser Gruppe auch nicht zugehörig fühlt. Ja. Und dann so die letzten Einstellungen sind halt so, da sieht man das Meer und dann den Lukas selbst, also in einer Aufnahme, wie er denn so ein Lächeln abbringt.
Ja, das Ende hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich sagen. Also zum einen, naja, hat man ja gesehen, wie es ihm geht in diesen akuten Phasen, in diesen akuten psychotischen Episoden. Und man weiß einfach, der kann da nicht für sich alleine sorgen und er wird da in Spanien, also in einem anderen Land auch noch, wo er die Sprache nicht beherrscht, wahrscheinlich nicht mal irgendwie in der Lage sein, sich Essen zu besorgen, geschweige denn irgendwelche Wechselklamotten oder so. Er hat ja nur den Anzug, den er anhat und mehr hat er ja nicht, hat er auch kein Geld oder so. Ja. Also das ist auf jeden Fall kein gutes Ende, was es da nimmt, es sei denn, er gerät dann irgendeine Person, die ihm hilft, da irgendwie wieder auf die gerade Bahn zu kommen. Aber ja, ansonsten hat mich das Ende jetzt auch nicht emotional so irgendwie mitgenommen. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade so.
Ja.
Also fand ich einfach nicht so schön inszeniert.
Ja, fand ich auch. Also mich hat das auch etwas ratlos zurückgelassen und ich wusste jetzt auch nicht so richtig genau, worauf der Film jetzt am Ende hinaus möchte.
Ja.
Was wir noch vergessen haben ist, also in der Mitte des Films wird auch gesagt, weswegen er das hat, weil die Mutter.
Ach so, ja genau, dass es da eben eine familiäre Vorbelastung gab in der Familie.
Genau, die hat sich auch selbst umgebracht. Also da war die Schwester, die Kathi, 4 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt dann der Lukas war, also noch jünger. Also der ist ja der jüngere Bruder. Und dass der Vater das auch nie erzählt hat. Also die Kinder wussten gar nichts davon. Dass die Mutter sich aufgrund dessen umgebracht hat.
Was halt auch nochmal echt schön ist, dass sowas angesprochen wird, weil Schizophrenie halt mit einer hohen Erblichkeit einhergeht.
Ja, das wirst du ja nachher sicherlich noch erläutern.
Genau, wie fandst du denn den Film so im Allgemeinen?
Also ich fand das sehr gut dargestellt, also allen voran natürlich Daniel Prüels Darstellung von dem Lukas, also das war schon sehr überzeugend, also ich konnte zu jeder Zeit das nachvollziehen.
Ja, ich fand das auch, also gerade auch so am Anfang, weil du siehst ihn und du kennst solche Personen, ne? Also ich kenne zwar keine so jetzt in meinem näheren Umfeld, aber man weiß sofort, welche Art von Person da so dargestellt wird. Man kennt einfach, also ich halt aus dem Buchhandel oder so, da hatten wir auch so ein paar Leute, die ab und zu mal reinkamen, die halt genau diese Vibes so ausgestrahlt haben, ne? Diese etwas merkwürdigen, etwas so verschrobenen, halt auch irgendwie nicht immer sozial adäquate Antworten gegeben haben. Ja. Also wo man eigentlich so dachte, okay, ich will jetzt eigentlich, dass das Gespräch aufhört. So.
Richtig, ja, sehr anstrengend auf jeden Fall. Und also ich finde es halt gut, man erkennt zu keiner Zeit, also man kennt ja eh nicht Daniel Prühl jetzt so persönlich, aber ich sehe da jetzt nicht den Daniel Prühl, sondern wirklich diese Figur Lukas. Ne?
Ja.
Auch was er darstellen soll und das bringt er zu jeder Zeit auch rüber. An sich fand ich jetzt so auch den Ablauf, also die Entstehung der Krankheit und auch dann den weiteren Verlauf fand ich sehr gut. Nur jetzt leider das Ende ist nicht so gelungen dann. Also da wusste ich dann nicht, worauf er hinaus möchte. An sich auch der Film sieht nicht sonderlich gut aus. Das ist auch einfach dem Budget geschuldet. Das war nun mal der Debütfilm von der Hans Weingartner und er hat damals nur eine Digitalkamera zur Hand gehabt und das war damals 2001, Digitalkameras waren damals noch nicht so gut und das sieht man auch sehr stark.
Halt auch so eine Handkamera, ne? Wie so genau. Eine Handycam. So.
Ja, und das ist ja typisch so dieser Dogma-Style, ne? Also sehr wackelig, also als ob Lars von Trier selber die Kamera gehalten hätte. Und auch in dunklen Szenen sieht er eigentlich ziemlich grottig aus.
Ja.
Und an sich er ist halt wirklich mit einfachsten Mitteln gedreht und auch die Musik ist jetzt nicht so atemberaubend. Ist halt sehr zweckmäßig alles, aber ansonsten ein recht guter Film. Also der hat mich auf jeden Fall gut unterhalten und konnte mir auch so das Krankheitsbild sehr gut vermitteln.
Ja, genau, das fand ich nämlich auch. Also gerade die akustischen Halluzinationen, da bietet sich ein Film natürlich an, das auch dementsprechend darzustellen und das ist wirklich sehr bedrückend, weil diese Stimmen, die überlagern sich ja auch und die werden auch manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal mehr beleidigend, manchmal mehr bedrohend oder lenkend, so dass sie irgendwelche Befehle erteilen und so weiter.
Ja.
Und das prasselt halt so auf ihn ein und gerade so der erste Morgen, wo er damit aufwacht und merkt so, scheiße, die sind immer noch da und er guckt halt irgendwie, wo die herkommen, weil er hört ja auch die Stimme seiner Schwester und sie guckt halt, ob die irgendwo in der Wohnung ist und so weiter und ja, das kann man schon echt gut nachvollziehen, dass ihn das extrem belastet und dass er ja in Anführungsstrichen verrückt wird deswegen. Ja.
Ne? Ich fand es auch gut, dass der Film das so, also nur mit Stimmen gelöst hat. Also die meisten Filme machen ja immer so diesen Fehler, dass man irgendwann so eine alternative Realität sieht. Und das dann später aufgelöst wird, das war alles nicht echt und so. Ich finde das immer recht unrealistisch, weil ich mir so denke, naja, so realistisch kann sich das doch keine Person wirklich vorstellen.
Naja, also optische Halluzinationen sind schon realistisch für denjenigen, der die hat, ne?
Ja, aber dass die da komplett, also, naja, ich finde das immer ein Film, ich finde das immer nicht so, ja okay, das können wir ja auch noch.
Also du meinst, wenn das quasi genutzt wird, um dann nochmal eine andere fiktive Story
ja, genau,
zu machen.
Ja, genau, und dann so eine Auflösung, so ein Twist quasi dann irgendwann darzustellen.
Ja, okay,
darzustellen.
Nee, genau, darum geht es ja hier überhaupt
nicht. Das nervt
nicht.
Mich immer ziemlich und dieser Film zeigt das eigentlich sehr realistisch, wo man wirklich so denkt, ja okay, das kann ja wirklich so sein, dass der das so wahrnimmt. Ne? Mhm. Und das konnte ich einfach als Zuschauer sehr gut nachvollziehen.
Ja, genau. Ja.
Und das fand ich halt gut gelöst, ja. Es gibt ja sogar, also, weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, Hellblade, Senua's Sacrifice.
Nein.
Das ist so ein Videospiel, da geht es auch um eine Frau, die Schizophrenie hat.
Mhm.
Und auch Stimmen hört. Aber das Besondere daran ist, dass das so 360 Grad aufgenommen wurde. Also diese Stimmen, wenn du dann zum Beispiel Kopfhörer auf hast oder eine Dolby Surround Anlage hast, die sind wirklich so 360 Grad, drehen die sich um dich,
cool.
Die Stimmen. Und die ganze Zeit im Spiel geben dir die auch so Anweisungen und sowas. Mhm. Oder auch so, ne, genau wie bei Das Weiße Rauschen, wo sie dann sagen, ne, du bist nichts wert und du schaffst das nicht. Und
ach, das erinnert mich noch an eine Aussage von Lukas, da sitzt der mit dem Jochen auf der Bank und die unterhalten sich so über die Krankheit und er sagt so, ja, die Stimmen, die passen sich der Raumakustik an.
Mhm.
Das fand ich total faszinierend, wo er so erzählt hat, so, ja, wenn ich draußen bin, dann hören die sich an, als wären die halt auch draußen so.
Krass.
Und wenn ich in einem kleinen Raum bin, dann hören die sich an, als wären die mit mir in einem kleinen Raum. Fand ich total faszinierend.
Ja,
also ich fand den Film auch gut. Also ich kann ihn jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Man muss wirklich mit dem Wissen rangehen, dass der nicht schön aussieht so. Also ich finde die Filme von Thomas Vinterberg tatsächlich optisch noch ein bisschen schöner, weil ich glaube, die haben da nicht so eine absolute Billo-Kamera benutzt wie hier in dem Film. Also manchmal war es echt so grisselig, dass ich dachte, oh Gott, und der war im Kino, kann ich mir ja kaum vorstellen.
Okay, man muss eh sagen, Thomas Vinterberg ist auch davon weg, von diesen Dogma-Stil, was der heutzutage macht.
Nee, aber gerade so das Fest und so, das sah schon noch besser aus als dieser Film hier.
Oder auch Idioten von Lars von Trier, sieht auch deutlich besser aus. Ja.
Also wenn man damit leben kann und sich für das Thema interessiert, dann sollte man den auf jeden Fall gucken. Genau, das würde ich sagen. Ja, dann möchte ich jetzt im weiteren Verlauf der Sendung ein bisschen was zur Schizophrenie erzählen. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage an dich, wenn du das Wort Schizophrenie hörst oder an diese Erkrankung denkst, was kommt dir da so in den Sinn?
Ja, was wir schon angesprochen haben, dieses, also dass man Stimmen hört, also was auch in dem Film gut dargestellt wurde.
Ja.
Dann natürlich auch, dass man irgendwelche Bilder sieht, also Menschen, die nicht da sind.
Okay.
Das ist ja auch oft das Problem, so dass dass es im Film immer dargestellt wird, so.
Ja.
Also, weil man das ja auch besser darstellen kann. Ja, aber da denke ich da meistens dran. Und es wird ja oft so verwechselt, Schizophrenie mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Also, dass man dann mehrere Persönlichkeiten hat und was es ja eigentlich nicht ist, habe ich dann irgendwann gelernt.
Ja, also es wird halt oft so mit gespaltener Persönlichkeit gleichgestellt und was aber eigentlich die meisten Leute dann eher mit der dissoziativen Identitätsstörung in Verbindung bringen.
Ja.
Wobei der Wortstamm, also Schizophrenie kommt halt auch von Gespalten und so weiter, deswegen ist es irgendwie naheliegend und gerade wenn die Leute irgendwie mit Stimmen sprechen, die sie halt nur alleine hören, kommt es möglicherweise einem auch so vor, dass da irgendwie unterschiedliche Persönlichkeiten da sind, aber das ist halt nochmal ein komplett anderes Störungsbild eigentlich.
Ja.
Was beispielsweise ja gerne für Horrorfilme benutzt wird, beispielsweise hier Split.
Ja.
Ne, das ist halt sowohl was die Entstehungsbedingungen angeht, als auch was die Gestaltung, was die Lebensrealität der Patienten angeht, was komplett anderes ist als Schizophrenie. Mhm. Deswegen muss man das wirklich trennen. Und das ist halt auch so ein Mythos, der mir irgendwie immer wieder begegnet, was man auch ab und zu im Podcast so hört. Also gerade als Split irgendwie so groß rausgekommen ist, dass die Leute eben gesagt haben, na, der hat Schizophrenie. Und ich dachte so, nein, hat er nicht, das ist was anderes.
Ja,
wie auch immer. Genau, sonst noch irgendwas, was dir einfällt?
Na, irgendwelche Wahnvorstellungen oder so. Ja, also so Verfolgungswahn oder.
Ja. Sehen wir ja auch.
Ich denke mal, das reicht erstmal, ne?
Ja, ja, das, da hast du schon einige interessante Dinge angesprochen. Inwiefern die zutreffen oder nicht, will ich jetzt erläutern. Also zunächst einmal ganz allgemein, die Schizophrenie ist kodiert in der ICD-10 unter F20. Also das Kapitel F20 bis F29 heißt Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störungen. Welche Störungen es da sonst noch gibt, neben der Schizophrenie, sage ich auch später noch. Und in diesem Kapitel sind kodiert nicht organische psychotische Störungen. Es gibt aber auch psychotische Störungen, die ganz klar auf eine organische Ursache zurückgehen, also sogenannte exogene Psychosen, beispielsweise aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors. Also man kann auch Psychosen entwickeln, beispielsweise bei Demenz oder wenn man Schlaganfälle hatte oder auch Wahnvorstellungen und so weiter. Und man kann Psychosen haben durch Substanzen, also substanzinduzierte psychotische Störungen, beispielsweise durch Cannabis oder LSD. Aber genau das ist hier im Film tatsächlich nicht gemeint, obwohl er ja Drogen nimmt, ne? Und deshalb finde ich das Gespräch mit dem Arzt eigentlich ganz schön, weil er eben klar machen will, dass es nicht nur eine substanzinduzierte Psychose ist. Damit ist halt gemeint, eine Psychose, die ganz klar auf diesen Drogengebrauch zurückzuführen ist und der eben auch in den meisten Fällen reversibel ist. Also wo die Psychose einfach von alleine wieder abklingt und dann meistens auch nicht wiederkommt. Wobei es auch tatsächlich Fälle gibt, wo die Person einmal eine gewisse Droge missbrauchen und die Psychose entwickeln und die sofort chronifiziert. Also das gibt es auch. Aber man muss das Krankheitsbild der Drogenpsychose von der Schizophrenie abgrenzen, weil das eben unterschiedliche Entstehungsbedingungen hat. Also um eine Schizophrenie zu entwickeln, müssen halt sozusagen schon bestimmte Bedingungen gegeben sein, das erkläre ich später nochmal, die eben zu diesem ganz klaren Störungsbild Schizophrenie dann führen. Und Drogenpsychose, das kann mehr oder weniger so jeden treffen. Weißt du, da muss nicht unbedingt diese Vorbedingungen müssen nicht unbedingt gegeben sein. Und es gibt aber auch solche Fälle, wo so eine latent vorhandene Schizophrenie eben durch Drogen hervorgerufen werden kann, wie wir das hier im Film haben. Das ist ja, dass das quasi dadurch manifest wird. Und deswegen ist es halt teilweise echt schwer zu differenzieren, was jetzt sozusagen die Grundlage dessen ist.
Denkst du denn, das wäre auch zum Ausbruch gekommen bei dem Lukas, wenn der keine Drogen genommen hätte?
Also so wie ich den Film interpretiere, ja. Also es hätte halt andere Stressfaktoren geben müssen.
Okay.
Genau, also ich denke, bei ihm war das sozusagen latent schon vorhanden.
Ja.
Ein paar allgemeine Informationen zur Schizophrenie bzw. zu psychotischen Störungen im Allgemeinen. Also es ist eine sehr heterogene Störungsgruppe, das heißt, da sind sehr unterschiedliche Störungen drin in diesem Kapitel in der ICD. Und die Schizophrenie ist tatsächlich die stärkste psychische Erkrankung bezüglich Chronizität. Das heißt, der Verlauf ist häufig progredient, das heißt, der verschlimmert sich, also das Symptombild verschlimmert sich im Laufe der Zeit. Es wird in vielen Fällen eine chronische Erkrankung, die sich eben immer weiter verschlechtert. Dann haben wir hier einen sehr hohen Beeinträchtigungsgrad. Oftmals ist eben keine normale Lebensführung mehr möglich, besonders eben in den akuten Phasen. Das sehen wir ja auch beim Lukas hier.
Ja.
In dieser sehr akuten Phase, wo er sich wirklich komplett zurückzieht, wo er keine Körperhygiene mehr betreibt, auch kein normales Rankommen an ihn mehr möglich ist, also keine normale Konversation. Und auch bezüglich Heilbarkeit muss man sagen, es ist eine Erkrankung, die gut behandelbar ist, insbesondere wenn man früh anfängt, die zu behandeln. Aber die ist oft eben nicht heilbar. Das heißt, es gibt selten eine Vollremission, wo die Leute dann wirklich nach einer gewissen Anzahl von Schüben überhaupt keine Beschwerden mehr haben. Also das gibt es sehr, sehr selten.
Also müssen die eigentlich für immer so Medikamente nehmen oder in Therapie sich begeben?
Viele müssen das, ja.
Okay. Ja, wirst du eigentlich was zu der Heilbarkeit irgendwie sagen? Also zu der, wie man das überhaupt...
Wie man das therapieren kann?
Therapieren kann,
genau. Ja, da habe ich am Ende noch ein paar Informationen dazu.
Alles klar.
Ein paar allgemeine Symptome, die auf alle psychotischen Störungen zutreffen. Also man hat zum einen Denkstörungen, sowohl inhaltlich als auch formal. Da stelle ich nachher ein paar im Einzelnen vor. Dann hat man einen Realitätsverlust, also die feste Überzeugung, dass die Denkinhalte der Realität entsprechen. Damit einhergehend eben auch Wahn, also Wahnsymptome. Damit sind Überzeugungen gemeint, die trotz unbestreitbarer Gegenbeweise aufrechterhalten bleiben. Dann haben wir Halluzinationen, das sind Sinneswahrnehmungen ohne adäquate Stimulation der entsprechenden sensorischen Kanäle. Und typisch sind tatsächlich auditive Halluzinationen, wie wir es im Film ja auch gesehen haben. Ja. Optische Halluzinationen tatsächlich relativ selten.
Obwohl das viel öfter so verfilmt wird.
Ja, es ist natürlich beim Film auch einfach, da irgendwelche optischen Halluzinationen darzustellen, klar. Aber ja, in der Realität ist das eigentlich weniger die Regel. Und dann haben wir noch Handlungsstörungen, eine desorganisierte Sprache, chaotisches Verhalten in Alltagssituationen, also dass die Leute eben sehr sprunghaft agieren, sehr impulsiv sind, unkoordiniert und inkonsistent, also inkonsistentes Verhalten zeigen, dass sie eben ja sprunghaft sind, ihre Meinung ändern und so weiter, dass Gespräche schlecht aufrechterhalten bleiben können und so weiter. Ja. Das ist eben das, was Dritten natürlich auch sehr schnell klar wird. Ja, bei der Schizophrenie selbst sind Sinnestäuschung, Denkstörung und Wahn eben die zentralen Symptome, die auftreten. Und jetzt gibt es ja auch noch unterschiedliche Unterformen der Schizophrenie. Ne? Also die paranoide Schizophrenie ist so die bekannteste und verbreitetste. Hast du schon mal von anderen gehört? Also wenn du an Schizophrenie denkst, denkst du wahrscheinlich an die paranoide Schizophrenie, das was auch im Film gezeigt wird. Ne?
Genau.
Ja, also die paranoide ist auch die häufigste Form, die primär charakterisiert ist durch paranoide Wahnvorstellungen, durch akustische Halluzinationen, eben Stimmen oder auch Lachen. Geruchs- und Geschmackshalluzinationen kommen auch vor, aber eben selten optische. Und dazu kommen eben noch häufig diverse Denkstörungen. Das, was ich jetzt genannt habe, das sind alles Positivsymptome. Das heißt nicht so, weil das irgendwie coole Sachen sind oder so, die irgendwie positiv hervorzuheben sind, also das ist eben keine Bewertung damit gemeint, sondern das heißt, dass eben zum normalen Alltagserleben, zum normalen Realitätserleben etwas hinzukommt. Also etwas, was qualitativ anders ist als bei gesunden Personen. Und es gibt aber auch negative Symptome, die eben eher präsent sind in solch, also nicht in den akuten psychotischen Phasen, sondern eher dazwischen. Und negativ heißt, dass eben was weggeht vom normalen Erleben. Also das sind eher so Sachen wie Apathie, Sprachverarmung, Affektverflachung und sozialer Rückzug. Genau, also das hört man eben ganz oft, wenn man irgendwie über Schizophrenie irgendwelche Vorträge hört oder so. Also Positiv- und Negativsymptome. So, und dann gibt es noch eine weitere Form der Schizophrenie, das ist die hebephrene Schizophrenie und die ist charakterisiert in erster Linie durch Negativsymptome, also Affektverflachung, Antriebsverlust, Ziel- und Planlosigkeit, desorganisiertes Denken, zerfahrene Sprache und Wahn- und Halluzinationen sind eher flüchtig. Und dann gibt es noch die katatonische Schizophrenie, das ist eine psychomotorische Störung und dabei schwanken die Betroffenen zwischen zwei Extremen, nämlich einmal Stupor, Erstarrung.
Also wie dieser Harry Potter Zauber.
Was?
Ja, es gibt einen Zauberspruch bei Harry Potter, der heißt Stupor. Also da paralysiert man irgendwie so Menschen.
Also
passt das ja.
Ja, das passt tatsächlich. zu dem Stupor kommt häufig noch Mutismus, das heißt Sprachverlust. Und das andere Extrem sind dann eben Erregungszustände. Das bedeutet, dass die Personen ziellos umhergehen, also ziellose Bewegungen ausführen, ohne einen äußeren Auslöser und auch ohne ein Ziel. Zu der Erstarrung kommen dann häufig Haltungsstereotypien, das heißt eigenartige Haltungen, die eingenommen werden, auch über eine längere Zeit, das können mehrere Stunden sein. Also die erstarren eben in ungewöhnlichen Haltungen und sind dann entweder, also haben dann entweder einen sehr starken Widerstand gegen äußere Einwirkungen. Also wenn du versuchen würdest, irgendwie die Arme zu bewegen, dann kann es sein, dass die eben ganz klar dagegen halten, also Muskeln ganz doll anspannen und so weiter. Das nennt sich Negativismus. Es kann aber auch sein, dass die etwas zeigen, was sich wechselnde Biegsamkeit nennt. Das bedeutet, wenn du dann sozusagen am Gelenk vielleicht einen Arm irgendwie bewegen möchtest, dann kannst du das wie bei so einer Schaufensterpuppe oder wie bei so einer Barbiepuppe oder so, dass du die eben bewegen kannst an den Gelenken und die nehmen dann sozusagen die neue Haltung an und behalten die auch bei. Hm. Dann gibt es noch Befehlsautomatismen. Das bedeutet, dass die Person automatenhaft von außen gegebene Anweisungen befolgt. Also wenn man ihr dann sagt, mach mal dies und das, dann wird sie das eben so ausführen. Und dazu kommen auch manchmal verbale Perseveration, das heißt wiederholte sprachliche Äußerungen von einzelnen Wörtern, von einzelnen Silben, was auch meistens keinen richtigen Sinn ergibt. Hm. Also das sind die Katatonen, also das ist die Katatonen-Schizophrenie, und wenn man sich das mal angucken möchte, wie das aussieht, ich habe in den Shownotes ein Video verlinkt, ein YouTube-Video, wo eben ein Schauspieler darstellt, wie das ist, diese Art der Schizophrenie zu haben, in einem so katatonen Zustand zu sein. Ich finde, der macht das wirklich super. Hm. Das habe ich verlinkt und ein weiteres.
Ist der selber davon betroffen?
Nee, oder? Nee, das ist ein Schauspieler.
Ach so.
Und dann ein weiteres Video von einem YouTube Channel, wo eine Person mit der dissoziativen Identitätsstörung so einen Katatonenzustand schildert, weil der kann tatsächlich auch bei anderen psychischen Störungen auftreten. Das ist nicht jetzt hier auf die Schizophrenie beschränkt. Ja, also ich finde, das ist, also wenn man so darüber redet, kann man sich das irgendwie schlecht vorstellen, dass es sowas wirklich gibt und wie Leute in dieser Situation so agieren. Deswegen kann man sich das ruhig mal angucken. Finde ich jetzt auch, also gerade das Video mit dem Schauspieler finde ich jetzt auch nicht irgendwie voyeuristisch oder so, weil es halt kein richtiger Patient ist.
Ja.
Okay. Hast du bis hierher irgendwelche Fragen?
Nein, erstmal nicht. Fahr fort.
Okay. Dann kommen wir zu den Denkstörungen. Es gibt sowohl formale Denkstörungen als auch inhaltliche Denkstörungen. Mhm. Also wenn man, ne, wie du an Schizophrenie denkt, dann denkt man erstmal so an Wahnvorstellungen und an Halluzinationen. Aber die Art des Denkens ist tatsächlich auch anders als bei gesunden Personen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie die Art des Denkens beeinträchtigt sein kann, fällt dir da irgendwas ein, was da vorkommen könnte?
Ja, dass die, also wenn sie denken, dass ich das wiederholt, also wiederholtes Denken, dass es vielleicht auch so vernebelt ist, das Denken, also so unklar, oder dass die irgendwie Gedanken verlieren sehr schnell.
Ja, weil sie eben auch, also ne, wenn man jetzt an Lukas denkt, der wirkt ja so, als wäre er nicht wirklich da, so in der Situation, und kann sich eben nicht auf einen Gedanken konzentrieren. So,
ja, ne? Sehr fahrig halt so, ne?
Genau.
Also so, wie er sich auch nach außen so wirkt, ne? Dass er sich nicht sehr stark auf Dinge konzentrieren kann. Ja, dann auch so eine Besessenheit, also das zeigt er ja auch dann sehr deutlich irgendwann.
Ja, das ist jetzt allerdings eher wieder inhaltlich, ne?
Ach so, okay. Ja. Ich kenne ja nicht so wirklich den Unterschied.
Ja, also formale Denkstörungen beziehen sich eben auf die Art des Denkens, auf das Wie. Das ist eben beeinträchtigt oder verändert, und ja, diese formalen Denkstörungen sind definiert als Störungen des Denkablaufs, also die sich in sprachlichen Äußerungen aber widerspiegeln. Insbesondere bei emotionaler Belastung kommen diese Denkstörungen vor. Ich habe mal, also es gibt wirklich unglaublich viele, ich habe mal 6 rausgesucht. Das erste ist Denkhemmung. Das bedeutet, dass das Denken als gebremst oder verlangsamt oder blockiert erlebt wird. So als ob man gegen einen inneren Widerstand denken würde, also wo man nicht drüber hinauskommt. Denkverlangsamung gibt es noch, das bedeutet, dass das Denken kontinuierlich verzögert ist, verlangsamt und stockend. Da ist eben so der Eindruck, dass Gedanken nicht oder nicht sofort zu Ende gedacht werden können. Dann gibt es umständliches Denken, damit ist gemeint, dass Wesentliches nicht von Nebensächlichem getrennt werden kann. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass die Betroffenen sich in unwesentlichen Details verlieren, wenn die über irgendwas sprechen. Gedankenarmut bedeutet, dass die Gedanken um wenige Themen kreisen. Zeigt sich auch in einem verringerten Wortschatz durch verloren gegangene Gedächtnisinhalte und so weiter, also dass eben wenige Themen immer wieder angesprochen werden.
Ja.
Gedankenflucht, das ist, glaube ich, was du auch schon genannt hast oder was du gemeint hast, das bedeutet, dass viele Gedanken in kurzer Zeit durch den Kopf jagen, dass sie sich nicht richtig fassen lassen, dass eben die Personen, wenn sie im Gespräch sind, ganz viele Themenwechsel haben, also dass die Leute eben nicht bei einem Thema sozusagen bleiben können. Und dann gibt es noch Vorbeireden. Das heißt, wenn man Patienten Fragen stellt, dann erfassen die, also können die Fragen zwar erfasst werden und werden auch verstanden, aber die Leute gehen einfach nicht darauf ein. Die antworten auf irgendwas anderes. Das gibt es also auch noch. So viel erstmal zu den formalen Denkstörungen. Also damit will ich einfach zeigen, dass es eben nicht nur irgendwelche Wahnvorstellungen sind, sondern dass eben die Art des Denkens ganz klar auch beeinträchtigt ist. Was natürlich dann auch wieder damit einhergeht, dass man schlecht mit denen kommunizieren kann in solchen akuten Phasen. Ne?
Ja.
Genau, und dann gibt es noch inhaltliche Denkstörungen. Da gibt es auch super viel. Ich habe auch mal ein paar rausgesucht. Damit sind inadäquate Vorstellungen oder Fehlinterpretationen gemeint von an sich realen Wahrnehmungen. Und die werden teilweise von den Betroffenen selbst als unsinnig oder quälend empfunden. Mhm. Dazu gehören zum einen Zwangsgedanken. Die hatten wir ja auch in der Folge zu der Zwangsstörung schon. Mhm. Das ist hier tatsächlich ähnlich. Damit sind ich-dystone Gedanken gemeint. Also ich-dystone heißt ich empfinde nicht, dass das zu mir gehört. Also als von außen aufgedrängt quasi. Das können Impulse, Vorstellungen sein, Ideen, die sich eben aufdrängen. Mhm. Oft sind das angstauslösende, aggressive, blasphemische oder obszöne Inhalte. Ja. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie auch das, was zu Lukas gesagt wird. So, der hat ja auch teilweise so sehr aggressive Sachen in seinem Kopf gehabt, ne? Und auch obszöne Sachen teilweise.
Ja.
Dann gibt es noch sogenannte Ich-Störungen mit Fremdbeeinflussungserleben. Das sind immer schöne Worte, die die Psychologen so finden.
Ja.
Dazu gehören zum einen die Gedankeneingebung. Das ist die Überzeugung, dass eigene Gedanken von außen eingegeben seien. Das kann von allen möglichen Personen eingegeben werden oder als eingegeben empfunden werden. Also sowohl Personen in der näheren Umgebung, aber auch sowas wie Außerirdische oder was weiß ich, irgendwelche, also auf Gott oder Heiland, was auch immer. Dann Gedanken laut werden, das heißt, dass Betroffene überzeugt sind, dass ihre gerade gedachten Gedanken laut zu hören sind und dass diese auch von anderen gehört werden können.
Ja.
Was natürlich mit so einem totalen Verlust der Privatsphäre oder des Gefühls von Privatsphäre einhergeht. Dann Gedankenentzug, das ist das Gefühl, dass Dritte die eigenen Gedanken abziehen sozusagen. Mhm. Also das können auch wieder ganz unterschiedliche Dritte sein, außerirdische oder Geheimdienste oder der Teufel, also alles Mögliche. Mhm. Je nachdem, wie halt auch das Warnsystem aufgebaut ist. Dann Gedankenausbreitung, das ist das Gefühl, dass Gedanken nicht mehr privat sind, sondern auf andere übergehen können. Also nicht mehr der Fakt, also die können das hören, sondern das breitet sich sozusagen telepathisch aus, so, dass andere die Gedanken eben lesen können, sozusagen.
Ja.
Dann gibt es noch überwältige Ideen, das ist sozusagen die Vorstufe vom Wahn. Das sind dauerhaft lebensbestimmte Leitgedanken, die eben in einer intensiven Emotionalität besetzt werden, auch mit einem perseverierenden Denken, das heißt, die Gedanken kreisen immer darum und diese überwältigen Ideen werden eben zum zentralen Lebensziel und können dann auch in richtigen Wahn übergehen. Damit meine ich, bei überwältigen Ideen ist noch ein Realitätsbezug vorhanden. Das heißt, man kann noch mit den Leuten darüber sprechen sozusagen und diese Ideen können auch noch korrigiert werden. Mhm. Beim Wahn ist ja der Realitätsbezug verloren gegangen.
Ja.
Und das können hier eben Sachen sein wie ein übertriebener Drang nach Wissen, nach Anerkennung, ein übertriebenes Streben nach Schönheit. Also wir kennen überwältige Ideen zum Beispiel auch von der Anorexie, von der Magersucht, wo eben die überwältige Idee ist, ich muss so schlank wie es nur möglich ist sein und so weiter.
Was dann auch eher destruktiv ist, diese Gedanken.
Genau. Ja. Also da kann man sich halt drin verlieren. Ne? Und spätestens, wenn es dann zum Wahn übergegangen ist, dann ist halt sozusagen so eine Grenze auch überschritten, wo man dann eben mit Argumenten nicht mehr weiterkommt. Ja, der Wahn ist natürlich dann auch noch eins, was zu den Denkstörungen auch, was man noch dazu zählen kann. Und Wahn sind eben Ich-Syntone, falsche Überzeugungen. Also Ich-Synton heißt, die Personen identifizieren sich mit dem Wahn. Also sie sind völlig überzeugt davon, dass das so ist und akzeptieren das sozusagen als ihr eigenes. Das können Gedanken sein, das können Ideen sein, Vorstellungen, die mit der sozialen und kulturellen Realität nicht in Einklang zu bringen sind. Man unterscheidet noch zwischen wahren Ideen, das sind einzelne Gedanken mit wahren Inhalt und einem kompletten wahren System. Das ist ein komplexes und in sich schlüssiges Gefüge aus wahren Vorstellungen, in die die Betroffenen Alltagswahrnehmungen einbeziehen und umdeuten. Und ich finde, beim Lukas sieht man ganz schön, wie ein komplexes Wahnsystem quasi sich manifestiert über die Zeit hinweg, weil am Anfang ist es ja nur so diese diffuse Idee, so du wirst irgendwie überwacht.
Ja.
Und dann sieht er halt die Schüsseln auf dem Dach und sieht irgendwelche Vorrichtungen in seinem Zimmer oder so, wo er denkt, okay, das sind jetzt hier die Beweise dafür, dass ich überwacht werde. Und dann sucht er ja auch immer weiter nach weiteren Indizien. Ja. Ne? Und so entwickelt sich halt dieses komplette Warnsystem.
Ja, und er erzählt das ja sogar seiner Schwester, dass er da überwacht wird.
Genau.
Ja,
Der Lukas hat Verfolgungswahn, ne? Fallen dir noch andere Wahninhalte ein?
Eifersuchtswahn.
Mhm.
Oder was gibt's denn da noch so? Wenn man so mal an Politiker denkt, Größenwahn zum Beispiel.
Ja.
Oder auch, was mir noch so einfällt, der Wahn, also diese Wahnvorstellung, dass man tot sein könnte.
Ja, das wird ja auch gerne mal in Serien oder Filmen thematisiert. Also bei Hannibal kommt das zum Beispiel vor.
Ja.
Ja, das gehört auch dazu tatsächlich. Also ich habe mal so ein paar Wahninhalte zusammengesucht, die eben häufiger mal vorkommen. Neben dem Verfolgungswahn ist der Beziehungswahn relativ weit verbreitet. Beziehungswahn heißt nicht zwischenmenschliche Beziehung, sondern das bedeutet, dass äußere Beobachtungen auf die eigene Person bezogen werden. Also alles hat irgendwie mit mir zu tun. Ne, also wenn, was weiß ich, wenn das Flugzeug abstürzt, dann hat das damit zu tun, dass ich mich heute Morgen nicht gewaschen habe oder so. Also völlig
Also kausale Zusammenhänge, die überhaupt nicht existieren.
Genau, genau, genau. Aber die werden immer auf einen selbst bezogen. Das ist das Wichtige. Dann gibt es noch Schädigungswahn. Das bedeutet, dass die Betroffenen überzeugt sind, dass die eigene Existenz Unheil verursacht und anderen Menschen schadet. Wo man sich natürlich auch vorstellen kann, dass es extrem belastend ist, wenn man davon überzeugt ist.
Wäre zum Beispiel für Trump sehr belastend.
Okay. Das kann ich jetzt gerade nicht so sehen, nachvollziehen.
Na, wenn der das denken würde.
Wenn er das denken würde, dann würde er wesentlich weniger Scheiße machen, glaube ich. Aber das ist jetzt wirklich kein Thema, was irgendwie in diesem Podcast gehört. Ja. So, Eifersuchtswahn hast du ja auch genannt. Damit ist jetzt nicht irgendwie so nachvollziehbare Eifersucht gemeint, wie das in vielen Beziehungen vorkommt, sondern wirklich so krankhafte, pathologische Eifersucht, die man auch nicht mehr rational begründen kann.
Kennt man ja manchmal so von Beziehungsstreitereien, wo dann so rauskommt, also dass der Partner überhaupt nichts gemacht hat. Und
ja, dass es auch keine Hinweise darauf gibt.
Genau.
Ne? Wobei das natürlich nicht immer ein richtiger Wahn sein muss. Ne? Aber hier kann das zum Beispiel auch im Rahmen einer psychotischen Störung wirklich Wahncharakter haben.
Ja.
Dann gibt es noch Verarmungswahn. Das bedeutet, dass die Person sich arm fühlt oder fürchtet, trotz fehlender Hinweise darauf zu verarmen. Gibt es auch häufig bei der Depression, da kommt das auch vor. Größenwahn hast du ja schon genannt, religiöser Wahn, Heilswahn, also dass man irgendwie die Überzeugung ist, man ist selbst der Heiland so, also bei irgendwelchen Sektenführern kommt es zum Beispiel ab und zu mal vor. Dann gibt es noch Schuld oder.
Das kommt immer vor, tatsächlich.
Dann gibt es noch Schuld oder Versündigungswahn. Das bedeutet, es geht so ein bisschen einher mit Beziehungswahn, dass eine Person glaubt, Schuld an Ereignissen zu haben, mit denen sie nichts zu tun hat, weil sie glaubt, gegen moralische Prinzipien verstoßen zu haben. Also beispielsweise, keine Ahnung, ich hatte irgendwie schmutzige Gedanken, deswegen passiert meiner Schwester was ganz Schlimmes oder so.
Ja.
Dermatosewahn gibt es noch. Das bedeutet, dass man der Überzeugung ist, dass unter der Haut Kleinstlebewesen leben.
Stelle ich mir nicht schön vor.
Nee, das finde ich auch mit so am allerschlimmsten. Ja. Und dann gibt es eben noch das Cotard-Syndrom. Das ist das, was du gerade genannt hast. Das ist die Überzeugung oder der Wahn, dass man selbst tot ist, also dass man selbst nicht mehr existiert.
Ja.
Genau, also das sind so ein paar Wahninhalte, einfach um mal zu zeigen, dass es halt super unterschiedliche Dinge auch gibt, die die Menschen betreffen. Es ist nicht immer nur dieser klassische Verfolgungswahn.
Ja.
Okay, das war jetzt echt schon viel so zur Schizophrenie, aber es gibt ja noch weitere psychotische Störungen, ne?
Ja, dann erzähl mal, was gibt es denn noch?
Ja, ich will nur noch, also wirklich kurz darauf eingehen, einfach um so einen kurzen Überblick zu geben. Weil ich ja gesagt habe, es ist so eine unglaublich vielgestaltige, so ein vielgestaltiges Kapitel und Schizophrenie ist halt irgendwie nur eins, so was dazu zählen, was man dazu zählt. F21 ist beispielsweise die schizotypische Störung. Was ist damit gemeint? Das ist eine Störung, die tatsächlich ähnliche Symptome hat wie die Schizophrenie, aber ohne Halluzination und Wahn. Dafür hat man so Symptome wie Derealisation, das ist das Gefühl, dass die Umwelt irgendwie verfremdet ist, also eine abnorme, verfremdete Wahrnehmung der Umwelt oder dass die Umwelt irgendwie unvertraut erscheint.
Ja.
Das ist aber auch was, nur ganz kurz als Exkurs, das kommt nicht nur bei dieser Störung vor, das können auch gesunde Menschen manchmal haben. Das kommt auch bei anderen Störungen vor, wie wieder bei der dissoziativen Identitätsstörung kommt es auch vor. Also falls jemand sagt so, das hatte ich irgendwie auch schon mal, so ein Derealisationserleben, dann das kann jeder haben. Genauso wie Depersonalisation, das heißt der Verlust oder die Veränderung des natürlichen Persönlichkeitsgefühls, also dass man so diese Verfremdung sich selbst gegenüber hat. Das gibt es tatsächlich auch. Und bei der Schizotypenstörung steht ein exzentrisches Verhalten im Mittelpunkt. Damit ist gemeint, die Personen wirken merkwürdig, wie aus der Balance gebracht. Und das ist so ein bisschen das, wie Lukas auch am Anfang wirkt, ne? Also so ein bisschen merkwürdig, die haben oft Anomalien im Denken, also bizarre Glaubensinhalte, magisches Denken, paranoides Misstrauen.
Was ist denn magisches Denken?
Ja, magisches Denken habe ich nochmal nachgeguckt.
Ist das sowas, man fühlt sich dann wie Dumbledore oder so?
Ach nein. Nein. Magisches Denken, es geht so ein bisschen in esoterische Überzeugung, womit ich jetzt natürlich nicht sagen möchte, dass jeder, der irgendwie Gefallen an Esoterik findet, eine schizotype Persönlichkeit oder schizotype Störung hat, auf gar keinen Fall. Aber das kommt halt hier häufig vor, das magische Denken. Damit ist gemeint, dass die Person annimmt, dass ihre Gedanken, Worte und Handlungen Einfluss auf ursächlich nicht verbundene Ereignisse nehmen können, solche hervorrufen oder verhindern können. Also beispielsweise glauben solche Personen häufiger an Gedankenlesen, also dass sie überzeugt sind, Gedanken lesen zu können, dass sie eben auch so an Paranormales häufig denken. Also eben das, was oft so in Richtung Esoterik, Verschwörungsglaube geht. Ja, außerdem gibt es häufig einen inadäquaten, verflachten Affekt. Also das ist auch das, was Lukas total ausstrahlt. So dieser inadäquate Affekt, also gerade diese Annäherungsversuche weiblichen Personen gegenüber, das ist halt irgendwie inadäquat einfach. Das passt nicht zur Situation. Und eben auch eine soziale Isolation, die oft dazu kommt. Und warum ich das jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher versucht habe darzustellen, Jonas, wie gesagt, ich sage immer Jonas, hier steht auch Jonas, ich meine eigentlich Lukas.
Du hast da Jonas aufgeschrieben.
Ja, ich finde die Namen total ähnlich.
Ja, sind ja auch beides so biblische Namen.
Ja, also Lukas zu Beginn des Films, finde ich, geht so ein bisschen in diese Richtung schizotype Störung. Und das ist tatsächlich so, dass oft bei Personen, die ja im Verlauf ihres Lebens eine Schizophrenie bekommen, dass oft so eine Grundpersönlichkeit vorhanden ist, die eben in diese schizotype Richtung geht.
Ja.
Deswegen finde ich das halt so cool an dem Film, dass er das am Anfang halt zeigt, dass er nicht zeigt, Lukas ist so völlig 0815, hat keine besonderen, was weiß ich, Charaktermerkmale, sondern man merkt sofort mit dem, irgendwas ist mit dem so. Man kann es zwar nicht fassen, aber der ist halt irgendwie merkwürdig so. Und das ist halt tatsächlich häufiger der Fall.
Ja, ich finde es ja auch so erstaunlich, dass der Film das schafft, innerhalb der ersten paar Minuten, dass man sofort weiß, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Aber halt noch nicht so, dass man denkt, oh Gott, der muss in die Psychiatrie.
Ja.
Also ne, alles noch im völlig normalen Rahmen, so, aber man merkt einfach, irgendwie ist das komisch.
Ja, der fällt sich so wie manche Leute, die man wirklich kennt. Ja, das hast du ja schon gesagt, so, du kennst ja auch solche Leute. Und da dachte ich mir auch so, ja genau, solche kennst du auch wirklich. Die man auch so im Straßenbild manchmal so sieht, ne, die auch so ein bisschen sich merkwürdig verhalten. Wo du schon so weißt, na okay, was ist mit dem oder irgendwas ist da nicht richtig.
Ja.
Genau, das finde ich sehr faszinierend.
Also ich finde die Schizotype-Störung sowieso irgendwie faszinierend. Gibt es ja auch als Persönlichkeitsstörung. Da habe ich ja auch mal überlegt, ob das irgendwie in Filmen mal betrachtet wurde. Und ich finde, ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gesagt in dem Film. Oh, wie hieß er noch mit Andrew Garfield, wo der so einen Typen spielt, der kein Lebensziel hat, den ich so gut fand.
Under the Silver Lake.
Ja, genau. Da gibt es auch diesen Verschwörungstheoretiker, der irgendwie so völlig sozial isoliert lebt, der nur sich mit seinen Verschwörungstheorien beschäftigt und so weiter. Das ist so ein typischer Typ, so finde ich. Naja, okay. Das am Rande. Dann gibt es noch weiterhin die anhaltende wahnhafte Störung. Damit ist ein anhaltender, nicht periodischer Wahn gemeint. Also ne, Wahnvorstellungen, die einfach periodisch immer da sind. Bei Lukas ist es ja phasenhaft, dass es manchmal besser ist, manchmal schlechter und so weiter. Und bei dieser Störung fehlen halt andere Symptomatiken. Das heißt, es ist wirklich nur auf den Wahn beschränkt. Und das ist eine in der Forschung auch relativ umstrittene Diagnose, weil unklar ist, ob das jetzt wirklich irgendwie zur Schizophrenie gehört oder ob das irgendwelche Drogennebenwirkungen sind, die sich so verselbstständigt haben. Genau. Dann gibt es noch die akute vorübergehende psychotische Störung. Das ist eine auch psychotische Störung, die eben akut ist, aber nach ungefähr, also nach 2 bis 3 Monaten wieder abklingt oder auch nicht mehr wiederkommt. Und dann gibt es noch die induzierte wahnhafte Störung. Das ist eine sehr seltene wahnhafte Störung, die wird auch Folie à deux genannt, weil die von 2 oder mehr Personen mit enger emotionaler Bindung geteilt wird. Das heißt, es gibt einen Indexpatienten, der, also von dem der Wahn halt eben ausgeht, der leidet unter einer Psychose und die anderen in seinem Umfeld, also oft eben eine bestimmte Person, die Partnerin oder der Partner, bei denen sind die Symptome nur induziert und die verschwinden, sobald die irgendwie von dem Indexpatienten getrennt werden. Ja, so viel dazu. Achso, nee, eine Störung habe ich noch, die schizoaffektive Störung. Das ist auch eine episodische Erkrankung, bei der sowohl schizophrene als auch affektive Symptome während derselben Krankheitsphase auftreten. Also es gibt ja auch, das hatten wir bei der Depressionsfolge, es gibt ja auch Personen, die Depressionen haben mit psychotischen Symptomen auch dazu.
Ja.
Aber bei dieser Störung hier ist es so, dass die in der gleichen Phase gemeinsam auftreten, also gemischt auftreten. Und das muss sozusagen vorhanden sein, damit man diese Diagnose geben kann.
Okay.
Ja, so viel zu den verschiedenen Arten psychotischer Störungen.
Sehr interessant.
Ja, findest du?
Ja, das ist, schon, ist ja auch sehr vielfältig.
Ja, ja.
Aber hätte ich nicht gedacht.
Okay. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage, wie oft denn die Schizophrenie eigentlich auftritt. Hast du da irgendein Gefühl, was irgendeine Schätzung oder so?
Also jetzt in der Bevölkerung?
Ja, genau, ja.
An der Bevölkerung, ich dachte jetzt so zeitweise. Also
ach so, nee, was für einen,
nee. Zeitlichen Abstand. Also ich hätte jetzt so geschätzt 10%, aber es ist glaube ich zu
10%?
Hoch,
ne? Jeder Zehnte? Nee, so viel ist es tatsächlich nicht. Ja. Also mit 1% liegst du ganz gut dabei. Ja. Im Film wird das auch gesagt, der Arzt sagt, einer von 100 hat das ungefähr.
Ja, das habe ich überhört, weil ich da gerade irgendwas geschrieben habe.
Kann sein, ja. Also generell mal ganz kurz, kleiner Exkurs. Wenn du gefragt wirst, wie oft eine psychische Störung ist, egal welche, mit 1% bist du relativ
da ist
gut,
man
dabei.
Immer gut dabei. Okay.
Bei den meisten.
Merke ich mir für die nächsten Folgen.
Ja. Ja, die Schizophrenie beginnt meistens in der späten Jugend oder im frühen Erwachsenenalter, bei Männern etwas früher als bei Frauen. Bei Frauen gibt es auch noch einen zweiten Peak, nämlich so mit der Menopause, weil es da offenbar auch hormonelle Zusammenhänge gibt. Und bei Frauen ist der Verlauf häufig milderer, was aber eben meistens damit zusammenhängt, dass es später anfängt. Also hier ist es auch ganz klar so, je früher die Krankheit sich manifestiert, desto schwerwiegender ist auch der Verlauf.
Ja.
Apropos Verlauf, es gibt unterschiedliche Verläufe bei der Schizophrenie. Ganz kurz, der typische Verlauf bedeutet, dass man eine präpsychotische Prodromalphase hat. Schwieriges Wort, damit ist einfach die Zeit vor der ersten akuten psychotischen Phase gemeint. Und diese Phase kann eben jahrelang dauern, also diese Vorphase sozusagen. Dabei hat man in erster Linie negative und unspezifische Symptome mit kontinuierlich steigendem Verlauf. Also diese Negativsymptome waren ja zum Beispiel Affektverflachung, Spracharmut und so weiter. Also das kann wirklich Jahre vorher schon auftreten, bevor die erste manifeste psychotische Phase auftritt. Und das wird halt im Verlauf immer schwerwiegender. Dann kommt es irgendwann zur ersten Akutphase oder floride Phase auch genannt. Das ist die Phase, wo dann die Positivsymptomatik hinzukommt. Das ist ein sehr viel steilerer Verlauf. Also das nimmt, also es wird viel schneller schlimm sozusagen. Die Dauer dieser Phase ist sehr variabel. Das kann einige Stunden dauern, das kann aber auch Wochen dauern. Und in dieser Phase ist meist keine Funktionstüchtigkeit mehr vorhanden. Und das wird im Film auch super gut dargestellt. Das ist halt genau diese Phase, wo er dann nur noch in seinem Zimmer ist, da seine Bauten, ne, irgendwas aufbaut, um irgendwen abzuhören und so weiter. Und ne, wo er wirklich nicht mehr ansprechbar ist. Die geht aber irgendwann vorbei und dann ist man in der sogenannten Residualphase. Die Symptome klingen dann wieder ab und die Negativsymptomatik bleibt oder kommt hinzu, weil sie vorher nicht schon da war. Aber das ist halt, wie gesagt, irgendwie so der typische Verlauf. Der Verlauf, so über mehrere Jahre auch hinweg gesehen, ist sehr variabel. Wenige verbleiben in der ersten Akutphase, das heißt, dass sich die Krankheit sofort chronifiziert, also dass die sofort mit diesen Positivsymptomen einsteigen, die halt einfach da bleiben, das Leben lang. Das sind aber unter 5%, das sind zum Glück die wenigsten. Dann gibt es einen episodisch remittierenden Verlauf. Das heißt, dass diese Akutphasen unterbrochen werden von einer vollständigen Remission. Das heißt, die haben Phasen zwischendurch, wo die vollkommen symptomfrei sind. Das sind 35% ungefähr. Weitere 35% haben einen episodischen Verlauf mit zunehmendem Residuum. Damit ist gemeint, dass die diese Akutphasen haben, die unterbrochen werden, eben von Phasen, wo die Negativsymptomatik da ist. Aber diese Phasen werden mit zunehmendem Verlauf auch immer schwerwiegender. Also die Negativsymptome nehmen immer weiter zu. Und dann gibt es noch 8%, die episodisch mit konstant schweren Residuen haben. Das heißt, dass eben die Residualphasen auch konstant halt sehr schwerwiegende Negativsymptome haben. Und der Rest ist eben, sind Personen, die einmal eine Akutphase haben mit Vollremission, also wo dann niemals mehr eine Phase hinzukommt. Also da gibt es auch wirklich sehr viel unterschiedliche Verläufe, wobei man sagen muss, dass es halt in vielen Fällen mehrere Phasen sind, die halt auch vom Verlauf her immer schlimmer werden, sozusagen.
Ja. Und kann das auch irgendwann so sein, dass die dann für immer so eine schwere Phase haben? Oder
ja, das gibt's auch. Also diese
nie wieder aufhört.
Ja, gibt's.
Okay, das ist schon krass.
Ja, also es gibt halt sowohl drogeninduziert als auch bei dieser Form der, früher hat man das endogene Psychose genannt. Also endogen heißt, es kommt von dir heraus. Hm. Das ist halt ein bisschen negativ konnotiert, deswegen sagt man das eigentlich nicht mehr. Aber bei dieser, in der Biografie bedingten Form der Schizophrenie, könnte man so sagen. Ja, also da bei 5% ist es so, dass es wirklich einmal da ist und konstant immer da ist.
Puh, das stelle ich mir echt hart vor.
Ja, ich mir auch.
Ja. Mann, oh Mann. Ja.
Hast du denn noch weitere Fragen zur Schizophrenie?
Weiß nicht. Wie viel können denn da die Medikamente wirklich was bringen? Also was sind das überhaupt für Medikamente? Weißt du da was?
Ja, kann ich dir sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, du fragst mich erst, wie es dazu kommt.
Ja, also, kann ich natürlich auch fragen. Wie kommst du denn dazu?
Ich glaube, das ist dramaturgisch ein bisschen besser, wenn ich dir erstmal erzähle, wie es dazu kommt.
Ja, dann erzähl doch mal.
Und zwar, die Schizophrenie ist eine multifaktoriell polygene Erkrankung.
Mhm.
Okay?
Ja, dann erklär mal.
Ich sag noch ein bisschen was dazu.
Ja, drösel das mal auf.
Multifaktoriell heißt, dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Und polygen heißt, dass mehrere Gene eine Rolle spielen. Also es gibt halt nicht das Schizophrenie-Gen, Punkt. Ne? Ja. Also so ist es nicht. Es gibt aber eine starke genetische Komponente und soweit ich weiß auch die stärkste von allen psychischen Störungen. Mhm. Wenn beide Eltern betroffen sind oder waren, dann ist das Risiko, selbst an Schizophrenie zu erkranken, bei 46%.
Boah, das ist schon echt viel.
Mhm. Und wenn es nur ein Elternteil ist, dann immer noch 6-17%. Also man sieht hier, es ist eine starke genetische Komponente da, aber es ist nicht nur ein Gen, weil dann wären es ja 100%, wenn beide Eltern das haben. Ne? Also ist aber hier nicht der Fall. Was man auf jeden Fall herausgefunden hat, ist, dass mehrere, veränderte Regulation des Transmitter, also Neurotransmitterhaushalt hier eine Rolle spielen. In erster Linie oder was man zuerst untersucht hat, war das Dopamin. Mhm. Eine Störung des Dopaminhaushalts scheint grundlegend zu sein für die Schizophrenie-Symptome, wobei das mittlerweile auch ein bisschen differenzierter betrachtet wird, weil nicht alles auf das Dopamin zurückzuführen ist. Aber woran man eigentlich ganz schön sieht, dass das Dopamin auf jeden Fall eine Rolle spielen muss, ist, wenn man sich Parkinson-Patienten anguckt. Hast du irgendeine Idee, warum das so sein könnte? Weil das ist ja wirklich was komplett anderes als Schizophrenie, ne?
Ja. Nee, erzähl mal.
Okay. Also, Parkinson ist ja auch eine neurodegenerative Erkrankung, bei der Neuronen absterben in einer Region des Mittelhirns und diese heißt Substantia nigra. Das ist also, wie der Name schon sagt, eine schwarze Region, weil sie wirklich schwarz eingefärbt ist, weil sich dort gewisse Chemikalien anlagern so. Mhm. Und dort sterben eben dopaminspeichernde Neurone ab. Deswegen ist die Parkinson-Erkrankung mit einem Dopaminmangel assoziiert.
Mhm.
Und dadurch bekommen die Patienten eben diese typischen motorischen Symptome wie Tremor, also dieses Zittern und dass sie sich eben nicht mehr so gut bewegen können. Und wenn man Parkinson-Patienten mit L-Dopa behandelt, L-Dopa ist eine Vorstufe von Dopamin, man kann Dopamin nicht direkt geben, weil das die Blut-Hirn-Schranke nicht überwindet. Also wir haben ja, es gibt eine, also Blut-Hirn-Schranke heißt, dass nicht jeder Stoff, den du ins Blut spritzt, ins Gehirn übergehen kann. Da gibt es eine Schranke. Dopamin kommt da eben auch nicht durch, aber diese Vorstufe L-Dopa, die dann in Dopamin umgewandelt werden kann. Und wenn die Parkinson-Patienten sozusagen erstmal eingestellt werden mit dem L-Dopa, dann kann es dazu kommen, dass erstmal zu viel Dopamin da ist, weil die eben noch nicht so perfekt eingestellt sind mit den Medikamenten. Und was sie dann bekommen, sind psychotische Symptome. Also die können dann Halluzinationen bekommen.
Mhm.
Faszinierend, oder?
Ja.
Also es scheint irgendwie so ein bisschen so zwei Seiten einer Medaille zu sein. Ne? Einmal zu viel, einmal zu wenig Dopamin eventuell, könnte man es meinen. Bei Schizophrenie-Patienten ist es wohl so, dass die eine Überempfindlichkeit der Dopaminrezeptoren haben oder da ist man sich auch noch nicht so richtig einig, oder eine zu hohe Dopaminrezeptorendichte. Aber wie gesagt, heutzutage ist man auch dabei, weitere Neurotransmitter zu untersuchen, zum Beispiel GABA oder Glutamat, weil eben nicht alles auf das Dopamin zurückzuführen ist. So viel erstmal zu den Neurotransmitter-Besonderheiten bei der Schizophrenie. Da könnte ich jetzt wirklich auch noch viel, viel mehr erzählen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so unfassbar interessant für die Allgemeinheit. Hm. Aber ein anderes Modell, was darüber Aufschluss gibt, wie das so, ja, welche Faktoren eben zusammenkommen müssen, damit eine Schizophrenie entsteht, ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell. Und das ist ein Modell, was man auch irgendwie auf alle psychischen Störungen anwenden kann, weil die Grundidee immer dieselbe ist, nämlich dass eine andauernde erhöhte Verletzbarkeit da sein muss, die dann unter bestimmten Bedingungen, bestimmten Umweltbedingungen eben dann die Störung auslöst. Und so ist es eben auch hier. Bei der Schizophrenie gibt es verschiedene Vulnerabilitätsindikatoren, die eben ja mitgegeben werden, zum Beispiel durch genetische Vorbelastung, beispielsweise Störung der Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass Schizophrenie-Patienten oftmals Probleme haben, eine Vielzahl von irrelevanten Stimuli zu unterdrücken und damit einhergehend auch die Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit länger auf einen bestimmten Stimulus zu fokussieren. Und wenn solche Vulnerabilitätsindikatoren darauf hinweisen, dass eine gewisse Verletzbarkeit vorliegt und dann eben erworbene Anteile noch hinzukommen, zum Beispiel Traumata oder anhaltender Stress, Erkrankung oder, wie im Film gesehen, die Exposition einer Droge, dann kann das dazu führen, dass die schizophrene Episode ausgelöst wird. Eben wenn die ungünstigen Umweltbedingungen die Coping-Fähigkeiten der Person übersteigen. Coping-Fähigkeiten heißt, wie ich mit Stress umgehen kann. Und eben mit dieser reduzierten Informationsverarbeitungskapazität interagiert. So, also damit ist eben gemeint, ich habe eine gewisse genetische Vorbelastung und dann kommt eben ein Umweltfaktor hinzu und das führt dann dazu, dass es fast zum Überlaufen kommt, dass ich nicht mehr die Coping-Strategien habe, um das irgendwie abzufedern. Und dann kommt es eben zur ersten psychotischen Episode.
Gibt es da irgendwie eine Statistik, welcher äußerliche Einfluss da am häufigsten auftritt? Also sind das Drogen oder ist das... Ist es Stress oder?
Ich kenne da keine Statistik, das kann ich dir leider nicht beantworten.
Hätte ja sein können, dass es da irgendwas gibt, dass man das schon statistisch erfasst hat.
Ja, weiß ich einfach nicht. Also ja, kann durchaus sein, kann ich mir vorstellen, dass man das mal gemacht hat. Aber ich will hier mit der Folge halt nicht den Eindruck vermitteln, dass jeder, der irgendwie an Schizophrenie erkrankt, mal irgendwelche Drogenerfahrungen gesammelt hat. Also das ist nicht notwendig dafür, ne?
Naja, aber es muss auch nicht mal ein äußerlicher Einfluss sein.
Irgendein äußerlicher Einfluss muss es schon sein. Also zumindest irgendwelche Stressfaktoren. Also das kann halt auch anhaltender Stress sein. Ne? Ja. Das muss nicht immer so sein, dass man den Job verliert oder dass man irgendwie, dass ein naher Verwandter stirbt oder so. Das kann halt auch anhaltender Stress sein. Irgendwas, was das Fass eben zum Überlaufen bringt. Ne? Wenn der Chef halt, weiß nicht, andauernd immer die gleichen miesen Aufgaben überträgt oder so. Also, ne,
ich glaube, das kann man eh schlecht nachvollziehen, oder? Also bei den Patienten.
Was das jetzt ausgelöst hat, ja, kann ich mir auch vorstellen.
Also es kommt ja dann immer auf die Aussage an, was der Patient sagt. Also, ob das dann wirklich zutrifft, ist ja was anderes.
Ja. Okay, aber du hast noch nach der Therapie gefragt, ne? Ja, die Schizophrenie-Therapie fußt auf drei Säulen. Die erste Säule ist die somatisch-physiologische Therapie in Form von medikamentöser Behandlung, zum Beispiel, also in dem Fall vorrangig durch Neuroleptika oder auch durch Elektrokrampftherapie. Elektrokrampftherapie hat immer eine super negative Konnotation, auch durch mediale Darstellungen, also Elektroschocktherapie gibt es ja zum Beispiel in, wie heißt der nochmal?
Einer Flug übers Kuckucksnest.
Ja.
Oder in Sucker Punch.
Na, das ist aber jetzt Lobotomie.
Ach so, Lobotomie. Ah, das habe ich verwechselt.
Wie heißt nochmal dieser Film?
Nee, hier bei American Horror Story kam das auf jeden Fall vor.
Ja, und auch in diesem, ist das der Paul Thomas Anderson Film, wo die Mutter, oder ist das, ich verwechsel das immer, diese Mutter. Ist die bei Paul Thomas Anderson oder ist die bei Requiem for a Dream?
Ah, nein, Darren Aronofsky in Requiem for a Dream.
Ja. Okay, gut, dann weißt du aber über wen ich. Die Frau, die immer in die Game Show wollte.
Ja, ja, das ist Requiem for a Dream. Ja.
Genau, da hat man das zum Beispiel. Und so schlimm, wie das da dargestellt ist, ist es natürlich heutzutage nicht mehr. Mhm. Also die Elektrokrampftherapie, die kann durchaus sehr wirksam sein und das wird natürlich auch wesentlich humaner heutzutage gestaltet als in dem Film. Die Leute werden auch, also bekommen auch eine Narkose, damit sie davon nichts mitbekommen und so weiter.
Ja.
Das kann also auch durchaus hilfreich sein, aber in erster Linie wird hier mit Neuroleptika gearbeitet. So, zu der medikamentösen Therapie kommt aber, oder sollte noch kommen, die Psychotherapie. Und da gibt es auch noch sowas wie Sozialtherapie, also Familienmanagement, Angehörigengruppen und so weiter. Wenn man jetzt an die Schwester im Film denkt und an Jochen, dann, also Kathi und Jochen, dann kann man sich auch vorstellen, warum das wichtig ist, dass die Familie mit eingespannt wird, weil wenn die halt nicht Bescheid weiß, was da los ist, dann können die natürlich auch nicht adäquat darauf reagieren. Ne?
Ja.
Genau. Aber noch ein bisschen mehr zu der Psychopharmakotherapie, weil die hier eben so grundlegend ist. Die Neuroleptika, die verschrieben werden, in erster Linie haben eine dämpfende Wirkung auf die Akutsymptomatik. Das heißt, die wirken vor allem gegen die Halluzinationen, gegen die Wahnvorstellungen und gegen die Erregungszustände. Die sind weniger wirksam bei Negativsymptomen, haben aber teilweise sehr starke Nebenwirkungen, zum Beispiel Bewegungsstörungen, unwillkürliche Bewegungen, zum Beispiel, dass die Leute Grimassen schneiden, obwohl sie es nicht wollen, innere Unruhe, Gewichtszunahme, Sehstörungen, auch das, was angesprochen wurde im Film, Müdigkeit, Abgeschlagenheit und so weiter. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Neuroleptika. Es gibt typische, atypische, hochpotente und niedrigpotente und die haben auch nochmal unterschiedliche Wirkungsweisen und Nebenwirkungen. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber so eine generelle Bewertung der medikamentösen Behandlung ist relativ positiv, also 65% der Patienten profitieren von einer neuroleptischen Monobehandlung, das heißt, wenn sie nur das bekommen. Ohne Medikamente ist es auf jeden Fall schwieriger, die Personen sozial zu integrieren, sieht man ja auch im Film ganz schön. Also mit Neuroleptika ist er ja auch durchaus in der Lage, seinen Job auszuführen und auch relativ zugänglich und so weiter. Und ohne Medikamente ist auch die Gefahr der Chronifizierung viel größer. Aber man muss auch sagen, ohne Psychotherapie gibt es kaum eine Schutzwirkung. Das heißt, nur durch die Einnahme von Neuroleptika lernen die Menschen ja auch nicht irgendwie, ja, mit ihrer Erkrankung umzugehen. So, ne? Also lernen jetzt keine Skills, beispielsweise, wie sie in gewissen Situationen Stress abmildern können oder so. Das heißt, deswegen sollte man das möglichst immer zusammen machen. Und man muss sagen, dass die wirklich schwerwiegende Risiken und Nebenwirkungen haben, was halt dann natürlich auch häufig dazu führt, dass die Leute ihre Tabletten nicht durchgängig nehmen oder komplett abbrechen, wegen dieser Nebenwirkungen. Und was halt auch belastend sein kann, wenn man anfängt mit der Pharmakotherapie, dann muss man halt erstmal so ausprobieren, so welchen Wirkstoff nehme ich jetzt so und wie hoch muss die Dosis sein. Das macht man halt wirklich nach Trial-and-Error-Prinzip, ne? Weil es ist halt super individuell unterschiedlich und es kann halt super belastend sein, wenn erstmal andere Nebenwirkungen hinzukommen, die irgendwie gerade super präsent sind, die Leute belastet und wenn man dann halt rumprobiert, dass, bis man das Richtige gefunden hat, dann kann halt auch schon einige Zeit vergehen. Ja, aber generell ist es halt schon für den Großteil der Patienten sehr profitierend.
Ja. Okay, war's das?
Ja, das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe.
Tja, da sind wir jetzt am Ende. Oder
es nein, kommt ja jetzt kommt noch, ja noch
deine
die Studie.
Studie.
So, die Studie ist auch nicht so lang heute. Die nennt sich Social Cognition and Social Judgment in Schizophrenia und ist von Langton und Kollegen.
Von den Robert Langton?
Nein, nicht von dem Robert Langton.
Wird der so geschrieben?
Ja, der wird genauso geschrieben.
Cool.
Willst du nochmal erläutern für die Leute, die nicht wissen, wen du meinst?
Ja, Robert Langton ist so die Hauptfigur von den Dan Brown-Romanen, wie zum Beispiel Illuminati oder Sakrileg.
Ja, aber der ist, soweit ich weiß, kein Psychologe.
Ja, ein Kryptologe.
Also, die Autoren schreiben, dass zur Schizophrenie typischerweise auch Defizite in der im sozialen Umgang einhergehen. Ne? Sehen wir ja auch im Film. Also schlechtere soziale Fähigkeiten und weniger enge Beziehungen. Weiterhin schreiben sie, dass diese möglicherweise auf Defizite in sozialer Kognition zurückzuführen sind. Kannst du dir vorstellen, was mit sozialer Kognition gemeint ist?
Gerade nicht.
Oh. Also, soziale Kognition sind die mentalen Prozesse, die der sozialen Wahrnehmung, der sozialen Urteilsbildung und der sozialen Einflussnahme zugrunde liegen.
Das lag mir auf der Zunge.
Ja, das dachte ich mir. Also, damit ist halt gemeint, das, was in deinem Kopf an mentalen Prozessen vor sich gehen muss, damit du halt soziale Urteile fällen kannst und damit du auch sozial mit anderen interagieren kannst. Ich glaube, das wird klar, wenn ich einen dieser Prozesse näher erläutere. Mhm. Ein sehr zentraler Prozess sozialer Kognition ist Theory of Mind. Mhm. Damit ist gemeint, die Fähigkeit, eine Annahme über Bewusstseinsvorgänge in anderen Personen vorzunehmen und diese in der eigenen Person zu erkennen. Auch ein bisschen komplex ausgedrückt, damit ist einfach gemeint, dass ich weiß, dass du anders denkst als ich. Mhm. Und auch, dass ich deine Gedanken antizipieren kann, dass ich mir vorstellen kann, was du denkst und was du fühlst und wie dein Erleben in einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte ist so. Also, dass ich mir jetzt quasi vorstellen kann, wie es dir geht. Also, ich habe offenbar Theory of Mind, weil ich sehe, du packst dir oft an den Kopf. Du hast offenbar Kopfschmerzen.
Ja, habe ich gerade. Gut erkannt.
genau, also das ist halt auch irgendwie die Grundlage für Empathiefähigkeit, weil wenn ich nicht antizipieren kann, wie du dich fühlst, dann kann ich natürlich auch nicht mit dir fühlen. So, und Theory of Mind ist ein Prozess, der sich über die Kindheitsentwicklung erst entwickeln muss. Also Kinder kommen damit nicht auf die Welt, sondern die entwickeln das im Alter von ungefähr 1,5 bis 3 Jahren. Also Kindergartenkinder sollten das, also haben das in aller Regel. Die haben in aller Regel Theory of Mind entwickelt. Es sei denn, es liegen bestimmte Erkrankungen vor, wie beispielsweise bei gewissen Autismus-Spektrum-Störungen. Da gibt es da auch Verzögerungen. Und eine Möglichkeit, wie man testen kann, ob ein Kind über Theory of Mind verfügt oder nicht, sind sogenannte False-Belief-Aufgaben. Und ich will einfach mal eine kurz darstellen. Möglicherweise habe ich das in einem anderen Podcast schon. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich mache das jetzt einfach nochmal, weil es hört ja auch nicht jeder jede Folge. Und das ist eigentlich eine ganz coole Aufgabe oder ein ganz cooler Test. So, wenn man ein Kind eben in dem Alter hat, 1,5 bis 3 Jahre, dann kann man das mal machen, um zu gucken, ob das Kind schon Theory of Mind hat. Und zwar habe ich hier die Aufgabe mit der Smarties-Rolle rausgesucht. Smarties-Rolle kennst du, ne? Man sieht von außen, was drin ist, nämlich Smarties in aller Regel.
Ich kenne nur M&Ms.
Okay.
Nein, Smarties kenne ich natürlich, ja.
Ja. Die Aufgabe geht so, du zeigst dem Kind die Smarties-Rolle und fragst das Kind, was ist denn da drin? Und üblicherweise sagt das Kind Smarties, wenn es das schon mal gesehen hat oder Bonbons oder was auch immer. Und dann zeigt man, was sich wirklich in dieser Smarties-Rolle befindet, in der man eben vorher was anderes reingetan hat, nämlich Stifte. Dann fragt man das Kind eine Kontrollfrage, so was befindet sich denn jetzt wirklich darin? Und dann sagt es halt Stifte, wenn es das erkennt. Und dann folgen halt die eigentlichen Testfragen. Dann fragt man nämlich das Kind, was dachtest du denn am Anfang, was in der Packung ist? Und man fragt das Kind, was denkt denn jemand anderes, der nicht mit im Raum ist, was in der Packung ist? Also das drückt man typischerweise ein bisschen kindgerechter aus. Man kann das auch irgendwie in so eine Geschichte mit einweben, dass irgendwie man eine Handpuppe hat, das, was weiß ich, die Handpuppe Peter, und Peter geht dann aus dem Raum und dann fragt man halt, was denkt denn der Peter, was hier drin ist, ne? So, und wenn beide Antworten Smarties sind, dann ist das ein Indiz dafür, dass das Kind Theory of Mind versteht.
Okay.
Weil dann kann es ja, oder dann weiß es, okay, ich habe mal was anderes gedacht. Ich dachte eigentlich, da sind Smarties drin. Also es kann sowohl, also es versteht, dass Gedanken sich ändern können, dass Überzeugungen sich ändern können. Aber das Kind versteht auch, dass andere Personen andere Dinge denken als man selbst. Dass andere Personen eben, ja, andere Überzeugungen und Gedanken und Gefühle haben können, die das Kind offenbar auch antizipieren kann. Wie eben der Peter, der auch ausgehen würde davon, dass da Smarties drin sind.
Ja.
Ist ganz lustig, wenn man das macht mit zu kleinen Kindern, die das eben noch nicht haben, die dann wirklich voller Inbrunst sagen, na, ich wusste von Anfang an, dass da Stifte drin sind. Oder die dann sagen, ja, der Peter denkt auch, dass da Stifte drin sind. Das ist immer ganz lustig. Genau, also so viel erstmal dazu. Das ist eben das, was mit Theory of Mind gemeint ist. So, und jetzt ist eben die Frage, die sich die Autoren gestellt haben, diese sozialen Probleme oder diese eingeschränkten sozialen Fähigkeiten, die Schizophrenie-Patienten häufig haben, hängt das denn wirklich damit zusammen, dass die dieses Theory of Mind nicht haben oder verloren gegangen ist oder schlechter ausgeprägt ist, wie auch immer? Weil es hat sich halt gezeigt in der bisherigen Forschung, dass ja die sozialen Fähigkeiten von Schizophrenie-Patienten häufig durch so Fragen abgefragt wurden, wie beispielsweise, warum werden denn die Scheidungsraten immer höher oder dass irgendwelche Szenarios präsentiert wurden, wo die Leute dann sagen sollten, welches gemeinsame Ziel verfolgen denn die Personen in diesem Szenario. Also einfach so soziales Wissen, was abgefragt wurde eher. Mhm. Ne? Weniger so Überzeugung, also weniger Theory of Mind-Aufgaben einfach. Und in solchen Aufgaben wie die, die ich gerade geschildert habe, da schneiden die Patienten tatsächlich schlechter ab als gesunde Kontrollprobanden. Aber da durch die Art, wie die Fragen gestellt wurden, kann es natürlich auch sein, dass diese Defizite einfach auf ja, Probleme mit abstraktem Denken zurückführbar sind oder auf generelle Informationsverarbeitungsprozessdefizite. Also man kann es nicht wirklich beantworten, ob das jetzt an der sozialen Kognition liegt, dass die das schlechter machen können. Ne? Verstehst du? Kannst du mir folgen?
Mhm.
Okay. Und um das jetzt differenzierter zu untersuchen, haben die sich eine spezielle Aufgabe ausgedacht. Die haben eben eine kleine oder mehrere kleine Geschichten erzählt, in denen soziale Interaktionen geschildert wurden. Und in diesen Geschichten wurden drei verschiedene Verhaltensweisen gezeigt. Einmal sozial akzeptable Verhaltensweisen, dann sozial eher ungewöhnliche Verhaltensweisen, die eine soziale Norm verletzen, und unangebrachte, aber verständliche Verhaltensweisen. Um das mal klarzumachen, eine kleine Geschichte war, dass jemand auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch ist und bei diesem Bürogebäude ankommt, wo das Gespräch stattfinden soll und noch so schnell mit in den Aufzug huscht zu so einer anderen Person. Und die sozial akzeptable Verhaltensweise wäre dann eben, dass die Person, die im Aufzug ist, grüßt. Mhm. Ne? Und dann merkt die Person, oh, ich habe mich jetzt so beeilt, meine Haare sind irgendwie so total durcheinander. Und dann fragt die Person, also der Bewerber fragt die Person, die da im Aufzug ist, kann ich mir mal bitte ihren Kamm ausleihen? Das wäre also eine sozial eher ungewöhnliche Verhaltensweise, die soziale Normen verletzt, weil, ne, dass man sich so ein Hygieneartikel von jemand anderem ausleiht, das ist jetzt eher ungewöhnlich, ne? Das macht man eigentlich nicht so.
Ja.
Und dann eben die unangebrachte, aber verständliche Verhaltensweise in der Geschichte war dann, dass derjenige, der gefragt wurde, sagt, ja, willst du dir als nächstes auch noch meine Unterhose ausleihen?
Hm.
Ne? Man kann es verstehen, die erkennt, okay, hier wird eine soziale Norm überschritten. Ich will dem nicht meinen Kamm geben und ich will dem auch zeigen, dass das unangebracht ist. Deswegen rege ich halt eher so sarkastisch. Ne?
Hm.
So, das ist unangebracht in der Situation, weil es halt unfreundlich ist, aber es ist halt verständlich, wenn man sich in die Person reinversetzen kann. Wenn man über Theory of Mind verfügt, dann kann man das verstehen, warum die Person so reagiert, ne?
Hm.
So, und deswegen sagen die Leute jetzt hier, die Autoren, wenn die Theory of Mind-Funktion eingeschränkt ist, dann sollten die Patienten eher bei der unangebrachten, aber verständlichen Verhaltensweise sagen, das ist nicht normal. Also das ist nicht nachvollziehbar, warum der so reagiert für mich. Und jetzt ist es eben so, dass 5 Szenarien präsentiert wurden und dann wurde eben gefragt, jeweils bei diesen 3 Verhaltensweisen, ist das normal, ist das nachvollziehbar oder ist das merkwürdig oder ist das irgendwie schockierend? So, das wurde immer jeweils gefragt, ne?
Mhm.
So, es waren 43 Patienten und 35 Kontrollprobanden und jetzt ganz kurz noch zu den Ergebnissen. Ich weiß, das ist jetzt echt viel Information und du hast, glaube ich, echt dolle Kopfschmerzen. Aber lass mich nur noch die Ergebnisse kurz darstellen. Die sozial akzeptable Interaktion und die, wo klar eine soziale Norm verletzt wurde, also die ersten beiden Verhaltensweisen, ne? Die wurden sowohl von Patienten als auch Kontrollprobanden identisch bewertet. Das heißt, da hatten die Patienten keine Probleme, irgendwie zu sagen, ja, dass man sich grüßt, ist völlig normal und dass man irgendwie nach einem Kampf fragt, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch so.
Mhm.
Also da haben die sich nicht unterschieden. Aber bei der dritten Verhaltensweise, ne, bei den inakzeptablen, aber nachvollziehbaren Interaktionen, war die Bewertung unterschiedlich. Die Patienten schätzten diese seltener als nachvollziehbar und häufiger als ungewöhnlich ein.
Mhm.
Das heißt, es ist ein Indiz dafür, dass die Patienten Einschränkungen in der Theory of Mind Fähigkeit haben, weil sie sich eben nicht reinversetzen konnten und nicht verstanden haben, dass diese sarkastische Antwort jetzt nachvollziehbar ist.
Hm.
Aber das habe ich jetzt bewusst sehr absolut ausgedrückt, um das jetzt zu relativieren, weil auch die Patienten haben in über 60% der Fälle immer noch diese Szenarien als nachvollziehbar eingeschätzt.
Hm.
Also es ist nicht so, dass alle Patienten jetzt völlig, also nicht mehr in der Lage waren zu erkennen, dass das irgendwie jetzt
normal ist. Na, liegt ja bestimmt sicherlich an den unterschiedlich ausgeprägten Schweregrad.
Genau, ja, denke ich auch.
Ja.
Und die Schlussfolgerung, die Autorin jetzt ziehen, ist, dass das Wissen darum, welche Verhaltensweisen in sozialen Situationen angemessen ist und welche eben nicht, Das ist bei Patienten vorhanden. Also die können sagen, das und das ist angemessen und das ist nicht angemessen. Aber Situationen, die für die korrekte Interpretation Theory of Mind erfordern, sind schwerer als solche zu interpretieren. Und das ist eben ein Hinweis dafür, dass Patienten zumindest mit einer gewissen Tendenz eher die Schwierigkeit haben, die Gedanken anderer Menschen zu erahnen.
Ja.
Das war's.
Okay.
Wie ist dein, was denkst du dazu?
Ja, habe ich mir schon so gedacht.
Okay.
Dass das Ergebnis so ausfällt.
Ja, ist ja auch schön hypothesenkonform, ne?
Ja, ist ja meistens so bei solchen Studien. Also, man stellt eine Hypothese auf und dann trifft das ja auch meistens zu.
Ja, da hast du vielleicht ein zentrales Problem der psychologischen Forschung identifiziert. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass man das eben auf so basale Informationsverarbeitungsprozesse und Prozesse der sozialen Kognition auch zurückführen kann, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz. Und ja, das macht halt vieles einfach nachvollziehbar. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht nachvollziehen, was der andere denkt, kannst natürlich auch nicht, ja, also ist die Kommunikation natürlich zum gewissen Teil auch eingeschränkt und erschwert. So.
Ja.
Und ja, wenn man sich vorstellt, dass das quasi noch zu den Halluzinationen und den Wahnvorstellungen hinzukommt, dann kann man auch irgendwie nachvollziehen, warum eben diese enormen Probleme in der sozialen Kommunikation bestehen.
Ja.
Okay, das war's für heute.
Super. Ja, war sehr interessant. Da hast du mal wieder was sehr Erhellendes geäußert.
Danke.
Ich hoffe, für unsere Hörerinnen auch.
Ja, hoffe ich auch. Julius, willst du eigentlich noch kurz erzählen, dass du in einem anderen Podcast zu Gast warst?
Ja, ich war in einem anderen Podcast. Okay.
Ja, wie hieß
Nein,
der denn?
Also der Arthur von dem Märchenonkel-Podcast, der hat mich eingeladen, um über Pixar und Disney zu reden. Also das Thema war, ob die Geschichten, also ob die der Grund dafür sind, dass Disney und Pixar so erfolgreich sind.
Mhm. Weil in dem Podcast dreht sich ja alles ums Geschichtenerzählen.
Genau, das ist nämlich ein Geschichtenerzähl-Podcast. Also er beschäftigt sich in seinem Podcast um verschiedene Arten der, des Erzählens, genau, des Storytellings. Und in dem Fall ging es halt um die Animationsschmieden Pixar und Disney. Und genau, und da haben wir unsere Eindrücke und Erfahrungen geschildert und natürlich auch sind der Frage nachgegangen, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, und da könnt ihr gerne mal reinhören. Findet ihr natürlich auch über Apple Podcasts oder auch, ich glaube, über Spotify ist es auch erreichbar. Auf jeden Fall hat er auch eine Blogseite, über die man den Podcast auch hören kann.
Das verlinken wir natürlich alles
in den Shownotes.
Ja. Und willst du noch einen kurzen Ausblick geben, was demnächst so hier noch stattfinden wird?
Wir haben ja unsere Reihe von dem Herzensfilm. Genau. Und da haben wir auch schon ein paar Folgen in der Pipeline. Und die werden wir dann bald auch zum Besten geben. Das ist zum einen, werden wir über Kriegsfilme sprechen. Also die eine Folge wird sich dann über Antikriegsfilme drehen. Und eine andere Folge dann über Kriegsdramen. Und natürlich werden wir auch unsere Science-Fiction-Reihe fortsetzen. Also da geht es dann speziell um Alien-Filme.
Mhm.
Und wir haben uns auch noch gedacht, irgendwann mal über deutsche Filme zu sprechen.
Genau. Und wir haben auch noch, ja, mit großer Sicherheit bald ein sehr interessantes Gastspiel, wo wir über die Sopranos reden werden. Weil dort nimmt ja der psychotherapeutische Prozess des Hauptprotagonisten eine sehr prominente Stellung ein und ist ein guter Anlass, um mal über Psychotherapie zu sprechen. Und da haben wir auch, ja, wie gesagt, einen illustren Gast.
Den wir noch nicht verraten.
Nein, natürlich nicht. Ja, cool. Dann war's das für heute, oder?
Genau. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns auch schon auf die nächsten Folgen und freuen uns auch darauf, wenn ihr wieder dabei seid.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.